Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bastarde.
Hoia!
Ach, wie passend, wieder zwei dumme ein Gedanke. Dennis, willkommen zurück aus dem Urlaub.
Ja, Savade, oder wie man da sagt.
Stimmt, ja. Savade Krab.
Genau, ja, der ist, ja.
Warte, ich mache noch die Handbewegung, die alle Zuhörenden jetzt natürlich sehen. Savade Krab.
Genau, also ich kann gar nicht zählen, wie oft ich das gesehen und gehört habe in der Zeit. Alleine wenn du durch ein Flugzeug, also wenn du ins Flugzeug einsteigst, fliegst mit Thai Air, da stehen 10 Stewardessen in jedem Abteil und jede macht den Move und das ist verrückt.
Ja, sehr schön. Schön, dass du zurück bist aus Vietnam.
Kambodscha und Laos. Und Vietnam kommt noch. Ich bin mir sicher.
Ja.
Irgendwann.
Ja, es war ein blöder Joke.
Ja, ich bin aus dem Vietnamkrieg zurückgekehrt.
Nachdem wir Apocalypse Now die letzten Male irgendwie hatten.
Aber Vietnam habe ich schon noch Bock drauf, weil die haben auch was den Ländern, in denen ich jetzt war, fehlte, nämlich eine Kaffeekultur.
Stimmt. Ist es nicht, gibt es nicht hier, also ich kenne das aus diesen Berliner Vietnamesen Restaurants, die haben doch so Nachtischkaffee mit Kondensmilch und so weiter.
Ja, die haben eine ganze Menge, die haben auch verschiedene Kaffeeröstungen da und so.
Cool.
Das Einzige, was ich in Laos hätte trinken können, war, das ist so ein Kaffee, der wird von so Baumkatzen, glaube ich,
ausgeschissen.
Wird der Kaffee halt gegessen und dann wird er wieder ausgeschieden und dann wird er erst gebrannt. Hat irgend so einen komischen Namen, aber da kostete die Tasse $15 und da habe ich gedacht, nee.
Hast du nicht probiert, okay.
Nee, hab ich weggelassen. Im Nachhinein habe ich gedacht, hättest du mal gemacht.
Ja.
Aber das denkt man sich ja nach so einem Urlaub sowieso dauerhaft. Ich hätte auch gerne ein Wagyu-Steak gegessen, weil das da nur 15 € kostete. Ja. Aber selbst da habe ich gedacht, ja komm, mach, das muss ja nicht sein.
Verstehe ich. Ja, man braucht ja mal Anlässe, um wieder dahin zu fahren. Und wenn es eben einer davon ist, ist doch schnieke. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder zurückgekehrt bist. Ja, also es auch Gründe gab, warum du wieder zurückgekommen bist.
Ja, die gab es definitiv. Ich hatte zwar den besten Grund, wegzubleiben dabei, aber es gibt ja auch mit dem Podcast einen Grund, wiederzukommen, weil die Arbeit ist es definitiv nicht.
Mhm, ja.
Da sind wir ja beide, glaube ich, gerade Leidgenossen. Wenn man dann so aus dem Urlaub wiederkommt und man genießt eine nahezu vierstellige Zahl an E-Mails.
Shit.
Ja.
Mhm.
Braucht man nicht unbedingt. Ich war aber dieses Mal überrascht, weil normalerweise sind es immer sehr, so fast vierstellig. Diesmal waren es nur 400.
Okay. Hast du ja dann in 10 Minuten durch. Also einfach random welchen Papierkorb verschieben. Die Leute werden sich schon noch mal melden, wenn es was Wichtiges ist. Und die von deinem Chef hast du wahrscheinlich alle drin gelassen. Und der Rest war randommäßig noch drin.
Ich habe tatsächlich heute sehr fleißig gearbeitet und habe jetzt noch 3 übrig.
Sehr vorbildlich, mein Lieber. Ja.
War ein sehr intensiver Tag, aber es hat gut funktioniert. Und jetzt haben wir heute Abend noch ein Entspannungsprogramm hier. Und das bleibt ja auch asiatisch. Also da, wo ich hingefahren bin, machen wir jetzt nahe in der Gegend weiter.
Ja.
Beziehungsweise wir sind sogar in ein paar Ländern unterwegs, in denen ich war. Passt ja sehr gut.
Ja. Ich hatte ich eigentlich erzählt, dass ich auch mal kurz in Laos war. Einmal.
Nee.
Um da noch die Brücke vielleicht zu schlagen. Apropos Brücke, ging es dann auch rüber. war dann mit Bus, glaube ich. Ja. Also ich war in der sogenannten Isan-Region unterwegs, Nordosten von Thailand. Mhm. Und bin dann rüber. Visum als Deutscher vor Ort war dann auch nicht so das Ding, konnte man gleich machen. Und die Reisezeit, die mir dann noch übrig blieb in Thailand, das hat dann ausgereicht bezüglich Rückreise. Und ja, war cool. Meine Reisebegleiter meinte auch, ey, wow, hier in einem Restaurant Lars, da kostet dieser Fisch nur einen Bruchteil dessen, was der in Thailand kostet. Und wenn man die Lebensmittelpreise in Thailand kennt, ja, dann weiß man, das ist auch oft nur ein Bruchteil dessen, was es in Europa kostet. Ja, ich habe dann auch probiert und schmeckte auch echt lecker. Ich vermutete, er kam dann direkt auch um die Ecke vom Mekong. Also an dem saß man nämlich dann auch in so einem schönen Fischrestaurant. War cool.
Ja, da saßen wir, am Mekong saßen wir auch. Wir haben sogar am Mekong einen Kochkurs gemacht.
Ja, der Knaller.
Und da einmal laotisch kochen gelernt mit Zertifikat und allem Zip und Zap, was man da so machen musste. Und ey, das ist da so sagenhaft günstig.
Ja, Mann.
Da gehst du abends mit zwei Personen essen plus Getränke und lässt es da auch beim Essen wohl knallen und hast am Ende 12 Euro bezahlt. Das ist schon gut.
Ja, da kann man schon preisgünstig urlauben.
Ja, definitiv.
Aber hey, nicht so teuer. Wir hatten es ja eigentlich schon auch angedeutet, ja, mit unserem unabgestimmten Begrüßungsgeräusch. Zwei Dumme, ein Gedanke.
Oh ja.
Alle Filmfans haben jetzt natürlich aufgeschrien deshalb, weil wir alles falsch gemacht haben beim Begrüßungsschrei, der sich ja durch die Ikone eigentlich ganz anders anhört. Oder Jubelschreie, wir wissen es nicht. Ja, gebt mal Bescheid. Ja. Wie stark ihr zu, ja?
So langsam wird es auch übrigens gruselig bei den Supportern im Channel, weil, also ich weiß es nicht, aber Atombomb hat für mich so einen Orakelcharakter, der hat der hat unsere übernächste Folge, die wir nachher auch noch aufnehmen, erraten.
Ach nee.
Erraten.
Alter.
Völlig geisteskrank. Und ich glaube, Stefan hat die heutige Folge erraten.
Das ist verrückt. Ich denke so,
hä?
Das ist nicht schlecht. Nunsploitation war doch auch schon mal orakelisiert.
Hat auch Atombomb erraten. Ja.
Und ich habe ja versucht, die letzten ein, zwei, vielleicht drei Aufnahmen, nicht versucht, das war einfach Nebeneffekt, ja, zu den Filmen, oder die Mikrokosmos filmisch, was wir in unseren Specials haben, da blieb ja noch immer was übrig für die Rezension und das habe ich dann einfach faulmäßig bei den Banausen untergebracht, da auch immer in der Hoffnung, man kann also Querverbindung schaffen. Aber bei Nunsploitation war ja da nichts. Also das ist wirklich Orakel 1000.
Das war Wahnsinn.
Und jetzt hier Rock on Biker, da gab es von meiner Seite aus zumindest, glaube ich, auch keinen Anlass.
Nö, hatte ich jetzt auch wenig,
auch
wo
nicht.
Ich sagen würde, nö, also glaube nicht.
Jetzt haben wir schon vorweggegriffen, um was es geht, entschuldige.
Ja, ach, so. Dieses Jahr machen wir jetzt noch kuschelig mit euch zu Ende. Mit etwas knapperen Themen und auch, ja, man kann schon sagen, das Thema, was wir heute haben, ist schon ein erwartbares irgendwo, weil man ja weiß durch diverse andere Folgen, dass wir Fans sind von dem Herrn, der hier persifliert, aber beerbt wird.
Mhm.
Na, persifliert manchmal auch, das muss man ja auch schon mal da sagen, wo es dann teilweise fast ins Geschmacklose übergeht. Aber ja, wir reden heute über die Erben des Bruce Lee. Ob sich Bruce Lee die als Erben ausgesucht hätte, wage ich mal bei manchen zu bezweifeln, aber ich glaube, ein paar sind, was ihre Skills angeht, völlig außer Frage. Sie sind halt leider nur in Filmprojekten gelandet, die Masse und auf Stange produziert wurden. Das ist dann die Bruce-Proitation-Welle, die, also ich meine, du hast ja schon in der Banausen-Folge erzählt, als du über den Bruce Lee-Film geredet hast. Was hattest du nochmal? Fist of Fury oder?
Der mit dem Restaurant. Mist, ich wollte mir den nochmal ganz schnell aufrufen. Was ich krieg's gerade eben jetzt zusammen.
Was
der Schlimme ist.
Game of Death gab's. The Big Boss.
Genau.
Und Fist of Fury.
Da muss es Fist of Fury gewesen sein. Danach kam Enter
Game
the
of Death war der letzte, ne? Enter the Dragon war
Enter
der
the Dragon, da ist er kurz vorher gestorben, bevor der in die Kinos kam. Und dann gab's noch das Spiel des Todes. Nee.
Das war der letzte. Das war Game of Death, oder?
Ja, das war Game of Death. Der aber 5 Jahre nach Tod erst erschienen ist.
Ja. Und ja auch in mehreren Varianten, bis sie da mal alles zusammengeklaubt hatten, was sie brauchten, um diesen Film noch zu machen.
Ja. Wobei das ja da so lustig in Anführungszeichen war. Anscheinend muss ja die Welt wirklich schon Bescheid gewusst haben, wahrscheinlich diverse Fotografien existiert haben, dass er da in diesem letzten Film einen gelben Trainingsanzug mit schwarzen Streifen trägt.
Ja.
Weil wir sprechen heute nämlich über das Sub-Genre Bruceploitation. Man kann es wahrscheinlich am ehesten irgendwie dem, ich würde es vielleicht mal als Sub-Sub-Genre bezeichnen. Also als Hauptgenre Actionfilme und Kampfsportfilme oder vielleicht auch Eastern und da dann als Subgenre Kung-Fu-Filme und da dann aber speziell Bruceploitation. Ja. Da gibt es mehrere Kriterien, über die wir natürlich auch noch gleich quatschen werden. Und eins davon kann sein, sobald ein asiatischer Schauspieler in das ehemalige Bruce Lee gelber Anzug, schwarze Streifenkostüm gestiegen ist, ja, kann man nicht von ausgehen, ist auch Bruceploitation. Und da gibt es echt, ey, Alter, da gibt es deutlich mehr, als ich im Vorfeld mir hätte erträumen lassen. So verrückt.
Ja, als man da angefangen hat, die Sachen zusammenzutragen, war es krass, wie viele das sind. Mm. Also als wir die ersten Listen angeguckt haben mit Bruceploitation-Filmen, die man da reinrechnen kann oder auch nicht oder anteilig. Erstmal gibt es ja eine ganze Latte an Bruce Lees, die dann verschiedene Namen hatten. Da gehen wir gleich sicherlich nochmal drauf ein. Aber dann gibt es ja auch Filme mit diversen Tropes, die das abdecken. Und da könntest du theoretisch kannst du sogar Kill Bill mit reinnehmen. Weil auch die erfüllen ja was. Und es gibt ja so klassische Sachen, mal abgesehen von dieser beschissenen Frisur, die Bruce Lee häufig getragen hat. Diese Sonnenbrille, diese halbgetönte, halbrunde, die ja mittlerweile, glaube ich, gerade ein Revival feiert, gefühlt. Der Anzug, den du schon erwähnt hast, dieses mit dem Daumen unter der Nase hergehen, hast du ja auch ganz oft.
Die Geräusche.
Die Geräusche, diese abschätzigen Gesten, dieses, was du auch in Matrix hast, dieses Ranwinken von Feinden und so, das sind ja alles so, die alleine diese Pose, in der er steht, wenn Leute so schräg zur Kamera, also quasi, der sieht ja aus wie ein Tekken-Charakter.
Ja.
Nicht umsonst gibt's bei Tekken ja auch, Lay heißt der, glaube ich, da, der, oder Law, weiß gar nicht mehr, einer von denen ist, der sieht auf jeden Fall, der sieht auf jeden Fall genauso aus wie Bruce Lee. Mhm. Und der bewegt sich halt auch genauso, weil Bruce Lee könnte auch theoretisch ein 2D-Beat'em-up sein, so wie der sich manchmal bewegt, weil er steht ja immer frontal quasi zur Kamera und nicht zum Gegner. Das ist schon ganz witzig. Und also du hast da irgendwie echt eine Menge Tropes, die da reinpassen. Und selbst wenn es Drehorte sind wie Rom. Weil Bruce Lee war ja der Erste, der in The Way of the Dragon im Kolosseum drehen durfte, wäre übertrieben gesagt. Aber
das ist, ja, und das ist ja sogar nicht mal richtig, ja. Die durften ja, die hatten ja gar keine Drehgenehmigung bekommen, sondern wollten da drehen, durften nicht. Den hatte ich doch besprochen bei den Mandalorian, glaube ich. Ja.
Das war der mit Chuck Norris dann.
Ja, genau.
Hatte ich dir ja noch aus dem Miniaturwunderland ein Foto geschickt, weil die haben diese Szene ja im Miniaturwunderland nachgestellt. Ja. Also wenn ihr das Kolosseum da seht, haltet Ausschau nach Bruce Lee und Chuck Norris.
Und die hatten einfach dann schnell Equipment eingepackt und dann da in den Fluren des Kolosseums schnell die Szene abgedreht. Wobei schnell auch Quatsch war. Ja, die haben ja da sehr so viel choreografiert für.
Ja, also ist so unfassbar, die Szene. Ich liebe alles daran. Vor allen Dingen liebe ich Chuck Norris Brusthaar. Oder eigentlich Oberkörperhaar, weil der ist ja halb Mensch, halb Haar.
Ja, stimmt.
Das ist ja Wahnsinn.
Es kommt ja, glaube ich, ja alles aus der Nase rausgewachsen und verteilt sich dann über seinen Körper.
Ja, ich glaube auch. Ja, und es gibt halt diese klassischen Merkmale, die Bruce Lee halt so ausmachen.
Ja.
Die findet man halt auch in diversen Filmen, die danach gemacht wurden, denn sein Tod hat ja. Also eigentlich hat er ja mit Enter the Dragon gerade so den richtigen Hype losgetreten weltweit. Und dann ist er ja leider direkt verstorben. Sodass man quasi vom Peak direkt, oder von, es war eigentlich gar nicht der Peak, es war so der aufstrebende Ast, wo die Spitze noch gar nicht erreicht war, die dann plötzlich weggeschnitten wurde, wo dann eine riesen Lücke entstanden ist. Die man mit unzähligen Plagiaten, könnte man sie fast nennen, versucht hat zu stopfen.
Er ist ja sogar noch eben vor Kino-Release von Enter the Dragon gestorben. Das heißt, er konnte gar nicht mehr die Wucht und den Erfolg dieses Films ja so richtig mitbekommen.
Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr schade. Und Aufhänger für das Thema bei uns war eigentlich mal wieder eine Doku. Unter anderem.
Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Also wir lieben ja bei den Bastarden irgendwelche Subgenres zu entdecken oder Sub-Subgenres zu entdecken und darüber zu quatschen. Weil da gibt es natürlich manchmal ein paar Filmperlen. Vor allem sind das Mikrokosmen, die in der Regel ja noch nicht von vielen Menschen so richtig durchdrungen wurden oder oft dann halt nur an der Oberfläche gekratzt wurde. Und ja, da kann man natürlich, wenn man mag und vor allem Zeit hat, entsprechend Zeit investieren.
Ja, ich habe mir da auch in Vorbereitung echt eine ganze Menge angeguckt und wir haben ja auch, das kann man ja mal ruhig transparent sagen, wir haben relativ häufig, was eigentlich untypisch ist, das Line-Up für diese Folge nochmal umgeworfen. Normalerweise haben wir eigentlich immer so, dass wir uns relativ schnell festlegen, das sind die 4, 6 Filme, die wir besprechen werden. Und hier habe ich, also ich habe meine Filme alleine, meine, die ich mitgebracht habe, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal gewechselt. Ich glaube, du hast auch nochmal getauscht.
Ich hatte auch nochmal getauscht, genau. Und im Nachhinein, wir wissen, ja, irgendwann ist man halt dann durch und dann haben wir ja oft ja schon irgendwie einen Aufnahmetermin. Auch hierfür hatten wir ja einen Aufnahmetermin, den wir ja dann nicht in die Tat umsetzen konnten, war ja noch bequem vor deinem Urlaub. Aber mich hat es dann da niedergerafft mit so einer Magengeschichte. Und dann hat man eigentlich auch keine Zeit mehr irgendwie da. Ja. Und ja, da ist dann nichts mit Wechseln. Und oft sieht man dann die Filme und dann denkt man sich, okay, vielleicht wäre ein anderer Vertreter dann doch nicht ganz so schlecht gewesen. Aber ey, ich formuliere es mal positiv. Wir haben hier auch vielleicht ein paar Gurken dabei, wo wir euch dann davon abraten können, die zu gucken. Wenn ihr nämlich dann Bock auf Bruceploitation habt, dann können wir auch ziemlich gut sagen, was ich da eher empfehlen würde.
Ja, also wir haben eine spannende Auswahl getroffen, weil wir haben vor allen Dingen am Ende gewechselt, um Dopplungen zu vermeiden. Mhm. Dass wir nicht den gleichen Bruce Lee-Imitator, nennen wir es jetzt mal, dreist, häufiger dabei haben. Oder wir hatten auch Regisseure, die sich doppeln, weil all diese Protagonisten und auch Nebencharaktere, ich sag mal einfach Bolo Jürgen, den findest du in jedem zweiten Bruce-Ploitation-Film wieder. Und wenn es nur für 2 Minuten ist, wo er ein Kung-Fu-Instructor oder irgendwas spielt, er ist einfach so oft dabei, dann haben wir uns am Ende einfach für einen spannenderen Mix in Summe entschieden. Und ich glaube, ich bin ganz zufrieden damit.
Ich bin auch sehr zufrieden damit, ja. Wir können deswegen, ja vielleicht mal gleich zu den Kriterien kommen und auch zu den Darstellern, die sich da so etabliert haben. Und dann bekommt ihr auch schnell mit, warum wir uns für welche Filme entschieden haben, weil wir da nämlich auch eine breite Abdeckung nämlich erreichen wollten.
Gerne, gerne.
Ja, wir hatten schon genannt, lass mal einfach spontan droppen, was uns dazu einfällt. Ja, gelber Anzug, ja, das ist schon mal ein ganz gutes Merkmal für einen Film à la Bruceploitation. Dann, was wollen wir im Wechsel machen? Du droppst was Nächstes, ich dann wieder.
Ja, also ja, der Anzug definitiv, die Sonnenbrille in Kombi mit diesem Pottschnitt. Mhm.
Dann, überhaupt das Aussehen und der Name der Darsteller kann auch vielleicht manchmal zumindest ein Anzeichen dazu sein, aber da kommen wir gleich noch zu.
Ja, also die Namen, das ist ja wirklich, da kannst du nur eine eigene Folge eigentlich zu machen. Definitiv. Häufig Trope, dass du Bruce Lees Tod ein Thema ist.
Oh ja, stimmt.
Ganz, ganz, also leider auch öfter und ausgewalzter drin, als man möchte.
Und manchmal auch immer noch dann die Originalsequenzen von der Beerdigung, die ja aufgenommen wurde zum Leidwesen der Angehörigen. Stimmt, da glieder ich mich gleich mal an. Dass sie einfach die Person aufgreifen, ja. Irgendwie Freund, bester Freund von Bruce Lee, der ihn errichten will oder halt die Hintergründe des Todes erforschen möchte. Oder Onkel von Bruce Lee oder Neffe oder was, oder Cousin. Ich glaube, Cousin gab es auch. Mhm. Das kann natürlich auch immer noch ein Kriterium sein, wo dann die Geschichte im Bruce Lee-Universum weitererzählt wird. Was fällt dir noch ein?
Auch ganz ganz plakativ die Filmtitel, die häufig Abwandlungen von den Bruce Lee-Filmtiteln sind. Und das muss man erstmal schaffen, weil es gab ja nun mal nur 5.
Ja.
Und ja, zu dem Zeitpunkt gab es halt 5. Insgesamt sind es ja dann, glaube ich, 6.
Ja, 6. Wenn man noch Tower of Death dazu zählt, ja, dann ich würde auch
sagen, eher wir mal 5, aber zu dem Zeitpunkt, als Bruceploitation losging, waren es halt eigentlich nur die sehr präsenten 4. Und daraus haben die eine Unzahl, als hättest du so einen random Titelgenerator benutzt und hättest gesagt, so nimm mal Fist, nimm mal Touch, nimm mal Enter, nimm mal Dragon und nimm mal dies und das und mach mir daraus irgendwen. Ja. Hat, viele Auswüchse.
Titel finde ich gut. Dann ergänze ich noch ganz kurz und mache noch ein weiteres Kriterium. Auch im deutschen Verleih, ja, da gab es dann auch einen, vor allem, glaube ich, einwindigen Filmverleih, der dann auf der Welle mitreiten wollte und vor viele Kung-Fu-Filme dann auch einfach einen Bruce Lee rangestellt hat, obwohl der im Originaltitel oder im englischen Titel dann gar nicht so hieß und Charakter Bruce Lee kommt auch nicht vor. Auch storytechnisch überhaupt keine Anleihe, sondern lässt sich einfach wunderbar vermarkten in der Videothek, die VHS-Kassette. Und ich weiß nicht mehr, auf welcher DVD das war. Ich habe nochmal gestern zusammengezählt. Also sind dann gar nicht so viele. Ja, 19 Titel. Also ich habe mir da nochmal die ganzen Bruce Lee-Filme reingezogen. Teilweise, ich glaube, ein, zwei kannte ich sogar noch gar nicht. Und dann in Summe 19 inklusive aber Dokus, ja, weil ich auch nochmal wissen wollte, was da Phase war. Auf 19 Titel komme ich, Bruce Plantation inklusive Dokus.
Ja.
No.
Ein Thema weiß ich, oder fällt mir jetzt noch ein, was häufig natürlich auch ein Thema ist, was ja auch Bruce Lee in seinen ersten Filmen vor allen Dingen aufgegriffen hat, die er dann ja auch, wo er bei der Story damit gewirkt hat, war hier so der Kampf des chinesischen Volkes gegen japanische Besatzer. Das war halt so wirklich so, das hat ihn beschäftigt.
Das stimmt. Und auch sonst noch ein weiteres Kriterium, oft gibt es dann halt einfach Anleihen an der Story, ja, von Bruce Lee Film, dass dann prägnanter Inhalt einfach frech geklaut wurde und dann wurde da einfach ein anderer Charakter eingesetzt. Auch da haben wir einen Film im Gepäck.
Ja. Ja, also es gibt da wirklich eine Menge Sachen, an denen man sich langhangeln kann, woran man Bruce Lee-Filme erkennt, Bruce Plantation-Filme erkennt. Aber ich glaube, wenn man das Cover und den Titel sieht, dann braucht man kein ausgebildeter Filmwissenschaftler zu sein, um zu erfahren oder zu erahnen, dass es dazu gehört, weil das springt einen häufig, vor allem anhand der Darsteller und Filmtitel schon an.
Ich muss ja noch das Teaser-Video dann zu dieser Folge machen.
Viel Spaß.
Ja, der Stapel, den ich dir schon mal per Foto geschickt habe, ist natürlich noch größer geworden.
Natürlich.
Ich suche schon die Idee, ich muss dann so in Fast-Forward-Geschwindigkeit das Teaser-Video bereitstellen, weil sonst kommt man da nicht gut durch.
Ja, musst du so Benny Hill-Musik drunter legen und dann gehst du da so durch.
Oder King of Kung Fu, den Song, ja, und gut hochpitchen.
Ja, das geht auch.
Von einem Künstler namens Candy, den ich mit K geschrieben, den ich vorher noch nie gehört habe. Aber auch da, ja, siehst du da, und schon haben wir wieder ein weiteres Kriterium für Bruce Plantation. Unfassbar, in wie vielen Bruce Plantation-Filmen dieser Song dann auch zu hören ist, ja. Oder vielleicht noch ein weiteres Kriterium, wie frech einfach bekannte Soul- oder Funk-Titel aus den 70ern geklaut wurden, auch aus anderen Filmen geklaut wurden und dann bei Bruce Plantation, ja, die sicherlich das lizenziert haben, ja, natürlich, und dann auch dafür nochmal verwendet haben. Ja, im Sinne der Nachhaltigkeit.
Ja, und häufig ja auch hier von Enter the Dragon, ich glaube Lalo Schifrin war das mit der Musik, die wurde ja auch einfach, ja, nehmen wir. Kennt man, rein damit. Also sind wir ja fast bei der Türkei-Italien-Folge, bei der Rip-Off-Folge angekommen, bei manchen Filmen. Also vor allen Dingen einen, den ich mit habe, wenn da ein Lizenzrechtler drüber guckt, der wird ja ohnmächtig.
Mm.
Das ist ja der helle Wahnsinn.
Ja. Ich fand's krass, dass eben wirklich Golden Harvest, also ich habe keinen Film identifiziert, der dann von Golden Harvest auch irgendwie kam und auf der Bruce Plantation-Welle mitreiten wollte. Die waren anscheinend zu stark geschockt vom Tod eines ihrer Zugpferde und ja, hatten wahrscheinlich einfach Anstand, um anderes Zeug zu produzieren. Der Erfolg hat ihnen ja auch dann am Ende recht gegeben. Lustigerweise, ach, jetzt wollte ich ja kurz erzählen, auf einer DVD, ich komme nicht mehr auf den Titel von den 19 Filmen, ja, wo nämlich als Bonusmaterial einfach Screenshots, Aufnahmen, Fotografien der, ich weiß nicht, ob es die Klageschrift war oder einfach nur des Schriftverkehrs zwischen den Anwälten, einmal der Witwe von Bruce Lee und eben Filmverleih, wo höchst dramatisch dann auch immer irgendwie juristisch angegriffen wurde, dass nämlich das entweder zu unterlassen sei oder eben Geld abzutreten ist, wenn der deutsche Filmverleih einfach einen Bruce Lee damit ranhängt, obwohl es ja mit Bruce Lee gar nichts zu tun hat, sondern hier mit dem Namen eben Geld verdient wird. Und ja, daraus ist nichts geworden. Kann ich vorwegnehmen.
Ja. Ja, aber ich würde sagen, wir können ja zum Einstieg jetzt mal nochmal über die Namen.
Sehr gerne.
Über Namen was reden, weil Also ich kann schon mal vorwegschicken, das zu recherchieren ist ein Unterfangen der Unmöglichkeit. Ich habe selbst mich durch Google gewälzt. Ich habe ein Buch dazu gewälzt.
Welches hast du gewälzt?
Das war irgendein PDF-Online-Dokument. Ich weiß, kann ich dir nicht mehr sagen.
Also ich hatte mir
auf jeden Fall irgendein Typ, der ist auch in der Wikipedia, irgendwo ist der verlinkt unten bei den Quellen, glaube ich. Und der hat sich mit ein paar beschäftigt davon. Nicht alle. Und das widerspricht sich halt auch so häufig. Jede KI habe ich befragt, die mir zu den Namen was sagen soll. Wie heißen die mit bürgerlichen Namen? Wo kommen die her? Wer ist der Gleiche? Und wir haben ja noch die Doku gesehen.
Genau. Die Doku und die Macher der Doku oder halt in dem Universum gab es dann auch dieses Buch, was ich Dennis gerade in die Kamera halte, aus der Eastern Heroes Reihe. The Clones of Bruce Lee, a Special Edition. Ich glaube, Special Edition ist einfach nur dafür, dass es Hardcover ist. Es gibt auch eine Softcover-Variante. Und da werden die bekanntesten Darsteller auch nochmal vorgestellt mit ihren verschiedenen Aliasen und eben den bürgerlichen Namen. Und da sind die Leute ja auch teilweise tiefer getaucht. Ja, da sind dann eben, kommen auch die Leute von Severin Films zu Wort, die diese Bruce-Clone-Box rausgebracht haben. Michael Wurst wird interviewt. Also da waren, glaube ich, schon Leute auch mit beteiligt, die da ziemlich gut Bescheid wussten und auch noch ja mit den Leuten, mit den Darstellern gequatscht haben. Ja.
Ja.
Aber lass uns mal gerne durchgehen. Wollen wir auch wieder einen Wechsel machen? Du haust einen raus, ich den nächsten?
Ja, ich fang mal oben an mit einem Herren, der viele gemacht hat, Bruce Lee, also L.E. Der hat auch noch zwei bürgerliche Namen, das macht mich ja noch fuchsiger.
Ja.
Der heißt Huang King Lung oder Wong Kin Lung. Also irgendwann hat er mal seinen Namen gewechselt, burmesischer Herkunft. Da war ich schon sauer. Und da gibt's ja noch den nächsten in der Reihenfolge da, der hat ja auch zwei Namen. Da in den Namen gleicht sich immer irgendwas, aber dann doch nicht alles.
Ja.
Und das zieht sich dann ja so durch und das hat die Recherche dieser Menschen so wahnsinnig schwer gemacht, weil die dann auch teilweise unter verschiedenen Bruce-Pseudonymen arbeiten.
Ja.
Boah, übel.
Was ich ja sagen muss, also ich hatte, vielen Dank schon mal für das Aufstellen der Tabelle, ich hatte gestern mir nochmal kurz Zeit genommen und dann auch nochmal, ich glaube, zwei Sachen ergänzt. Ich würde immer auch dann vielleicht am Ende aufzählen wollen, aus wie vielen Ländern am Ende letztendlich die Darsteller kamen, weil das finde ich auch irgendwie so abgefahren. Die kamen dann nicht alle irgendwie aus China oder Hongkong.
Burma fand ich schon mal überraschend.
Burma ist schon krass, ja, auf jeden Fall. Und da natürlich den einfallslosesten Namen genommen, ne? Einfach ein E weggeschnitten und schon bist du bei dem. Da wenig einfallsreicher ist der nächste Kandidat, Bruce Lai, also L-I geschrieben, bürgerlich Ho Chung Tao oder auch sehr bekannt als James Ho Chung Tao. Manchmal haben wir dann immer einen westlichen Namen rangehängt, damit sie dann eben ja auch bei den westlichen Filmkontakten besser ankommen. Der kommt aus Taiwan. Also nochmal ganz anderes Land.
Ja, auch ungewöhnlich.
Mhm. Der hat auch echt eine Menge gemacht. Also wahnsinnig viel. Bruce Lee und Bruce Lai, also die, ich glaube, die beiden, behaupte ich mal, sind Spitzenreiter bei den Bruce Exploitation-Filmen von der Anzahl her.
Hätte ich jetzt auch gesagt und den nächsten, den du bringst, hätte ich dahinter, wie gesagt, nämlich auch ziemlich oft gesehen. Und den Herrn, den ich jetzt hier habe, Bruce Lai, also L-A-I, bürgerlich Chang Il-do oder Chang Yi-tao, Südkoreaner der Mann.
Ja.
Auch in vielen Sachen drin, auch teilweise unter seinem bürgerlichen Namen gecredited, auch unter dem einen oder dem anderen. Ja, wie gesagt, ich habe eine Liste bei Letterboxd irgendwann mal angelegt, da sind an die 100 Bruceploitation-Filme drin gelandet, die da irgendwie reingehen. Also auch so ein Sammo Hung ist da irgendwann mal mit reingepresst worden und Jackie Chan war auch irgendwie am Anfang
mal
ein Thema.
Ja, genau, Meister aller Klassen 3 im Deutschen. Ja. Fist of Fury, glaube ich, 2 war das. Egal, ist wieder gefährliches Halbwissen. Ja. Und Sammo Hung ja auch hier, der kleine Dicke mit dem Superschlag, weil der da, ich glaube, war das Enter the Dragon? Ich krieg's gar nicht mehr zusammen.
Enter the Fat Dragon.
Ja, Enter the Fat Dragon, genau. Da persifliert.
Ja.
Ja, cool. Ich habe den nächsten auch aus Südkorea, ja. Bruce Lee oder Lai, also L-E-I geschrieben. Vielmehr bekannt unter seinem Pseudonym Dragon Lee. Ja.
Oh ja.
Unter dem hat er so einige Bruce Plantation-Filme dann auch an den Start gebracht. Oder Bruce Ray. Ja, und wenn dann Asiate das R vielleicht nicht aussprechen kann, dann Lee, ja, Bruce Lee mit R oder L, H, EE geschrieben.
Ey, da muss ich mal kurz eine lustige Anekdote aus dem Urlaub erzählen. Ich bin fast gestorben vor Lachen, auch weil Miri das am Anfang nicht geschnallt hat, als das passiert ist. Wir hatten so einen Guide und der ist mit uns in Laos durch so einen Regierungspalast gegangen, den alten Königspalast. Mhm. Und dann hat er uns irgendwas erzählt. Und weil wir halt in dem Regierungspalast waren, haben wir das gar nicht hinterfragt, weil da war dann so eine Vitrine und da waren so Sachen drin, so Medikamentenkram und sowas. Und da meinte er ja, das, it was used for the election. Und wir so, ja, okay, ist wohl für die Wahl. Und dann hat er das noch ein, zweimal wiederholt und fing dann so an zu lachen. Und wir saßen, also Miri hat es auch erst verstanden, als wir rausgegangen sind, ist der Tropfen ein bisschen später gefallen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ach so, das ist Potenzmittel. Das ist für Erection, aber er konnte das eher halt nicht sagen.
Oh, sehr geil.
Das war herrlich.
Mhm.
Naja, so viel zu dem Ausflug. Also wahrscheinlich haben die den dann tatsächlich Bruce Lee genannt.
Wir waren
Der Dragon Lee.
Genau, in der Galerie Lafayette in Paris. Nathalie und ich mal. Und Nathalie wollte halt unbedingt Schminkprodukt und ist dann zu MAC. Ich glaube, das ist ein Ami-Hersteller. Aber natürlich haben die dann vor Ort französisch sprechende Mitarbeitende. Und ja, die Mitarbeiterin hat aufmerksam Nathalies suchenden Blick dann wahrgenommen und sie angesprochen. Do you need help? Nathalie so, okay. Ich hab's nicht verstanden. Do you need help? Und ich, mein Gehirn ratterte genauso und es hat, glaube ich, 3 Sekunden gebraucht, bis ich so zu Nathalie meinte, ach, ey, do you need help? Ja.
Ja. Die Franzosen
Nathalie,
und ihr Haar,
ach,
ey.
So. Ja, Nathalie konnte es dann eben nicht an sich halten und das hatte dann die Mitarbeiterin natürlich ein bisschen verstimmt, dass sie da ausgelacht wird, weil sie einen bestimmten Buchstaben nicht richtig aussprechen kann. Ja, also solche Anekdoten findet man wahrscheinlich viel in der Welt. Freut mich auf jeden Fall sehr. Election Direction finde ich auch grandios.
Ja, ich hätte es auch in jeder anderen Situation sofort geblickt, wenn es nicht in einem Regierungspalast gewesen wäre, weil da hat ja Election wiederum Sinn ergeben irgendwo. Ich habe mich halt nur gefragt, was dieser, ich weiß nicht mal mehr, was es war, irgendein Naturprodukt mit der Wahl zu tun hat und irgendwann dann so beim zweiten Mal, ah.
Also es war so ein Naturkautschuk-Cockring.
Ja, es war auf jeden Fall irgendwas, was man einnimmt.
Also okay.
So, irgendwas Pflanzliches, keine Ahnung. Aha. War ein Highlight. Und er sprach halt auch die ganze Zeit von der Loyal Family. Auch da habe ich einen Moment gebraucht, bis ich gemerkt habe, ach, Royal Family, ja, okay, es ergibt Sinn.
Sehr schön.
Ja. Aber hier, also deswegen weiß ich auch nicht, warum der sich Bruce Ray genannt hat, weil das kann ja kein Mensch bei denen aus.
Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich drop noch ganz schnell den bürgerlichen Namen. Moon Kyung Seok. Ich hoffe, liebe Koreaner, seht's mir nach, wenn ich da diverse Versprecher habe. Geboren als Keo Ryong.
Ja, auch da wieder schlimm zu recherchieren.
Mhm.
Ja, und dann haben wir mal einen Mann, der kommt tatsächlich auch aus Hongkong.
Jawohl.
Bruce Liang oder Bruce Leung oder Bruce Leung.
Man kann sich's aussuchen.
Man kann sich's aussuchen, bürgerlich dann aber Leung Siu Lung. Teilweise auch Bruce Leung Siu Lung genannt. Ja, ein sehr kultivierter Herr, der Ende, wie du schon richtig als Bemerkung eingefügt hast, der mit dem Weinglas.
Ja, also wenn man dann ein paar Bruce Plantation-Filme durch hat, dann, ich konnte die dann relativ schnell, differenzieren, die Schauspieler. Dann wusste ich sofort, okay, ah, das ist Bruce Lai. Ah, okay, das ist Bruce Lai mit AI und so weiter. Genau, irgendwann war es mir dann halt ein Ticken zu viel trotzdem und ich hatte dann mir vorsichtshalber den Merker noch gesetzt mit dem Weinglas-Hinweis.
Ja, also so ein paar kannst du wirklich echt gut auseinanderhalten. Mm. Gerade so ein Dragon Lee sieht ja einmalig aus, aber also vieles verschwimmt auch wirklich.
Ja. Bin ich schon wieder dran, wa?
Ja.
Dann gibt's noch einen Bruce Lai mit LY geschrieben. Der kommt aus den Philippinen. Oh, gespielt von Ramon Arteaga Zamora. Oder oft findet man den bei bei IMDb einfach nur unter Kurzform Ramon Zamora. Und den möchte ich insofern gerne erwähnen, weil man kann vielleicht ihn als ersten Bruce Plantation Schauspieler benennen, weil es nämlich ziemlich früh losging auf den Philippinen, auch noch zu Lebzeiten von Bruce Lee. gab es dann eine Handvoll Leute, unter anderem ihm, die sich zusammengeschlossen haben, um auf der Erfolgswelle mit drauf zu reiten. Da kam dann The Pig Boss. Ja, nicht The Big Boss, sondern The Pig Boss zum Beispiel raus. Was haben wir denn noch? Ein Game of Death kam nochmal mit ihm dann auch raus. Return of the Dragon und so weiter. Und der hat, wie gesagt, teilweise noch zu Lebzeiten von Bruce Lee und er war eigentlich so der erste Schauspieler, ja, wo man Bruce Plantation-Filme mitfindet. Teilweise gibt's die auch gar nicht. Ja, du kommst da nirgendwie ran. Ich vermute auch nicht mal irgendwie ein philippinisches Filmarchiv hat die vielleicht. Also wenn Hoffnung wäre da, ja, aber gibt keine DVD. Es gibt auch kaum Einträge auf IMDb. Gibt's manchmal nur ein altes handgemaltes Filmposter, was dann eingescannt vorliegt. Das war's.
Ja, also viele Sachen sind da echt schon nicht so leicht zu bekommen. Man hat bei vielen Sachen hat man mal wieder bei Tubi echt gute Karten. Aber manches ist auch wirklich nicht zu kriegen. Du hast ja schon gesagt, in Deutschland sowieso echt wenig. Und auch international ist schwierig.
Ja.
Ja. So, dann habe ich den ersten, von dem ich keinen bürgerlichen Namen recherchieren konnte, nämlich Bruce Tai. Ich glaube, da muss ich nicht erwähnen, aus welchem Land der kommt. Also das Gesicht ist wirklich, kann man sich merken, aber keine Chance. Habe ich nicht rausgefunden.
Ich hatte ja auch nur die hohe Wahrscheinlichkeit für mich so gesehen, dass der aus Thailand kommen muss. Auch diese Informationen gibt es, glaube ich, nicht hochoffiziell von irgendwoher.
Aber nee, nicht so recht.
Das macht natürlich absolut Sinn. Ja, dann hatte ich noch jetzt gestern schnell ergänzt, dass es Bronson Lee gibt. Nicht Bruce Lee, sondern Bronson Lee.
Gute eigentlich geile Kombi.
Und hier jemand noch aus Japan. Ja, den hätte sich Bruce Lee mit Sicherheit nicht ausgesucht als Klon. Fair, bürgerlich. Tadashi Yamashita. Und hatte ich jetzt einfach der Vollständigkeit dabei gelistet, weil auch auf IMDb er nämlich in zwei Filmen mit Bronson Lee gelistet wird. Und da eben offensichtlich auch Bruce Plantation, also auf der Bruce Lee-Welle mitgeritten werden wollte.
Ja, dann mach du doch gerne nochmal den nächsten, dann übernehme ich die vier, die ich da drunter gepackt hatte.
Ja, gerne. Dann gibt es noch Myron Lee, also so wahrscheinlich auch sein bürgerlicher Name. Keine Ahnung, wo der herkommt. Aber es gibt eben auch einen Film, wo er als Myron Bruce Lee dann einfach gelistet wurde. Jo, Punkt.
Ja, dann gibt es noch, bin ich noch über vier Namen gestolpert. Zu denen ich weder einen Film noch sonst irgendwas finden konnte. Die wurden nur in mehreren Tabellen oder Übersichten
Wikipedia-Seiten, ja. Auf der deutschen und auf der englischen findet man mehrere davon.
Ja, ja. Also ich finde es krass. Da gibt es einmal Brute Lee. Bei Brute Lee, weil es habe ich zumindest mal die Theorie gelesen, dass das Bolo Jung sein könnte. Weil halt so aufgepumpt und Monster, ja, deswegen
stimmt.
Brute Lee. Dann gibt es Bruce Lee. Also L-I-E oder Bruce Lee,
ja,
wenn man es Englisch aussprechen will. Saro Lee und Lee Bruce. Das ist natürlich der faulste Name aller Zeiten, muss man sagen.
Ja, Mann. Der findest du natürlich auch nicht einfach was, so bei einer Recherche.
Nee, eben, da konntest du gar nicht recherchieren, weil wenn du Lee Bruce eingibst, kriegst du alles zu Bruce Lee, nur nicht so rum. Über die bin ich in manchen Sachen gestolpert, aber konnte dazu echt gar nichts rausfinden. Und da kann man schon ganz gut ableiten, wie komplex und tief dieses Thema geht und wie wenig darüber komplett gut erhalten ist. Deswegen war es ja auch schön, dass wir die Doku hatten, die wir gesehen haben.
Ja. Noch ganz, ganz kurz für die Recherchefatzen. Ja, ich hätte sofort auch gemurrt. Natürlich haben wir auch in Anführungszeichen gesuchmaschinend, ja. Lee, natürlich. Bruce in Anführungszeichen gesetzt, damit man auch wirklich nur Treffer mit dieser Syntax bekommt. So, das wollte ich nur der Vollständigkeit halber noch erwähnen.
Ja, gab also dennoch ein echt schwierig recherchierbares Thema und deswegen waren wir dieser Doku so dankbar, dass man da nochmal ein paar reale Menschen und auch einige Macher hinter den Kulissen beleuchten konnte. Und diese Doku ist gar nicht so alt, denn die ist aus dem Jahr 2023 und auf die hat mich, glaube ich, Schröck aufmerksam gemacht. Irgendwo wurde das, glaube ich, mal erwähnt. Und die heißt Enter the Clones of Bruce. natürlich auch da eine Verwurstelung von diversen Bruceploitation und Bruce Lee Filmen. Ja. Und die gibt's von Severin Films und die sind ja eigentlich in meiner Welt bekannter als Studio oder als Verleih.
Mhm.
Also genau. Ich kenne von denen halt damit, ganz viele DVD-Editionen.
Damit verdienen die auch ihre Kohle und die haben anscheinend Geld zusammengekratzt und dann eben selber was in die Hand genommen. Aber natürlich dann mit der Verwertung diese Doku, also die kann man auch separat auf Blu-ray beziehen, aber eben vor allem auch als Gesamtbox mit wahlweise, oh Gott, jetzt kriegst du glaube ich nicht mehr zusammen, ich glaube 12 Bruceploitation-Filme, so kriegt man sie auf Amazon und den üblichen Versandhändlern als US-Import oder eben direkt bei Severin Films auf deren Website. Und die Box habe ich mir gegönnt, war eigentlich auch nicht wirklich teurer als bei den anderen Versandhändlern. Da kriegst du noch 2 Filme obendrauf, ja. Also, dass man in Summe bei 14 Filmen ist plus die Doku, das ist schon eine schnieke Sache.
Ja, definitiv. Ja, und das ist eine wunderschöne, auch mit 94 Minuten Tippitoppi-Laufzeit eigentlich, Doku, wo vor allem halt, man kann da ja nicht wirklich eine Handlung zusammenfassen, aber es wird so ein bisschen über die, wie die Bruceploitation-Welle entstanden ist, wie Bruce Lees Einfluss war auf die Welt und das, was da dann übrig blieb und wie man das auswerten und dem respektvoll begegnen wollte, ist natürlich auch schwierig. Du hast hier mehrere Leute vor der Kamera, die also mehrere Bruce Lee oder Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce sonst was, Darsteller, die ja, die würden natürlich nicht sagen, wir wollten das aus nur aus finanziellen Gründen machen, sondern das ist ja Respekt und sein Erbe fortführen und so weiter.
Ja, schon ganz cool. Da merkt man, da sind ein paar Leute dabei, die da wirklich ein Herz dran haben, ja, die auch im Filmgeschäft irgendwie unterwegs sind, aber dann eben auch, ja, sich viel mit dem Thema Bruceploitation beschäftigt haben, die teilweise auch damals im Kino waren, als dann diese Welle losgetreten wurde und ja, einfach davon berichten, auch aus ganz unterschiedlichen Ländern so vertreten die Leute, finde ich echt cool, sowas mag ich ja.
Ja, und du hast hier auch noch ein paar. Bei Godfrey Ho würde ich Regisseur mal in Anführungszeichen setzen, aber noch ein paar von der anderen Seite der Kamera am Start. Das hat mich sehr gefreut. Godfrey Ho ist ja so ein bisschen der Master of Cutting. Der hat ja Filme, auch da Anführungszeichen, als Regisseur verantwortet, wo er ja ganz viel einfach recycelt hat. Teilweise auch aus seinen eigenen Szenen. Ich glaube, es gibt gibt's eine Szene mit einem Telefon, die kommt in 4 oder 5 Filmen von ihm vor. Also, ja, er ist der Godfather of Recycling. Hat mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Oder Philip Coe hat mich auch gefreut. Und natürlich hier die Bruce Lees, die ich auch am besten finde.
Ja, voll.
Ich glaube, wir werden am Ende ja noch mal kurz vielleicht ein Resümee ziehen, welchen Clone von Bruce Lee wir am meisten feiern.
Ja.
Haben wir, glaube ich, schon mal kurz drüber geschnackt. Aber da sind einige hier dabei.
Das stimmt. Ja, Regie hat David Gregory geführt. Der hat bei IMDb echt unzählige Einträge. Der macht halt so ganz viel kleinteilige Sachen und vielleicht trägt er die auch selber dann bei IMDb ein. Für wahrscheinlich diverse auch Blu-ray-Veröffentlichungen und so weiter. Ja, apropos noch vielleicht abschließend zu Godfrey Ho. Hat mich auch total gefreut. Für mich ist er schon ein bisschen auch ikonisch, weil der ja auch viel für die Shaw Brothers gemacht hat und ich feiere das ja, wenn die Leute sich dann, die Produzenten, der Regisseur sich dann eben auch bewusst die Zeit nimmt, um das wirklich zu verwerten. Und auf der Blu-ray, ich habe es gar nicht zeitlich geschafft, werde ich noch irgendwann machen. Da ist noch so viel an rausgeschnittenen Szenen oder eher längerer Interviewphase, dann eben auch mit Godfrey Ho zum Beispiel. Da kann man sich wirklich die volle Dröhnung geben. Ich fand, die Doku war für mich eine runde Sache. Ja, also letztendlich hat es echt dem gut getan, dass die auf 94 Minuten dann geschnitten wurde, dass man auch wirklich die Kernthemen einfach mal in einem Rutsch zu Bruceploitation mitbekommt mit verschiedenen Interviewpartnern. Und ich hatte eigentlich wenig das Gefühl der Langatmigkeit. Also ab und zu, aber es liegt dann vielleicht auch ein bisschen am Thema. Ja, da muss man Bock drauf haben. Und dann, ja, kann man da tief tauchen. Und die Doku bietet aber halt einen wunderbaren Anstieg dazu.
Ja, man kann auf jeden Fall, glaube ich, festhalten, dass sie jetzt nicht so krass sind wie die Mark Hartley-Dokus.
Ja, genau.
Dafür ist hier auch ein bisschen zu viel von diesem Talking Heads-Ding drin, dass man, also klar hast du das in diesen Filmdokus immer, dass viele Leute erzählen, aber hier kriegen manche ein bisschen mehr Raum, als ihre Interessantheit es hergeben würde.
Mhm.
Ich habe mich bei vielen echt gefreut, auch zu sehen, so was aus denen jetzt geworden ist, weil die meisten sind natürlich weitergezogen, als der Hype weg war und haben jetzt was anderes gemacht. Und
dass die meisten auch noch leben, das hat mich auch total, oder gelebt haben zum Zeitpunkt der Doku, hat mich auch total gefreut.
Ja. Ja, das war schon ganz geil und
auch was die erzählen, Alter, was unter welchen Produktionsbedingungen. Ich meine, du wurdest damals als Schauspieler bei solchen Filmen echt nicht reich, ja. Und damit du dein Leben bestreiten kannst. Ich meine, wir kannten, Leute, wenn ihr in unsere Shaw Brothers Episode noch nicht reingehört habt, dann tut es mal, weil da erwähnen wir halt auch über, ja, in dem Kontext über bestimmte asiatische Filmproduktionsbedingungen. Die hatten da einfach, ich nenne es mal Hotels für ihre Schauspieler und die Crew, wo sie natürlich dann auch nochmal das Gehalt entsprechend minimiert haben, damit sie die Kosten dazu dann auch einkassieren. Und hier war das dann halt auch, ich glaube, Bruce Lee, also der mit L.E. hatte, glaube ich, erzählt, dass der dann, ja, also teilweise waren die Produktionsbedingungen sowieso schwierig, weil, ja, Stunts musste das oft, machst du oft selber als so ein Schauspieler. Und dann ist da natürlich oft was passiert und dann musstest du darauf achten, dass dir möglichst nichts passiert, weil eben am Abend dann nochmal ein ganz anderes Filmprojekt bedient werden musste. Ich glaube, einer hat auch erzählt, der hatte irgendwie 3 Filmprojekte parallel, also an einem Tag dann zu absolvieren.
Natürlich Tag und Nacht und ich weiß nicht, ob das so sein sollte, aber es schimmerte so ein bisschen die Rechtfertigung für Drogenkonsum so ein bisschen durch.
Ja.
Also es wurde nicht explizit gesagt, soweit ich weiß, aber es war schon relativ gut impliziert, dass das ohne chemische Substanzen nicht funktioniert hätte.
Ja.
In dem Pensum. Also alleine, was die Schmerzen teilweise durch Stunts angeht, als auch 3 Filmprojekte, wo du 8 Stunden nachts drehst und dann nochmal morgens zum nächsten Set und so. Also es geht ja.
Und dann auch in welcher Frequenz? Also wir reden ja hier über einen Zeitrahmen von nicht mal 10 Jahren. Natürlich gibt es noch Bruceploitation-Filme danach, die einfach das Thema Bruce Lee ranziehen. Aber so der ganz, ganz große Großteil ist dann halt wirklich nach Bruce Lees Tod bis einschließlich 1980 entstanden. Und da sprechen wir halt mal über verfickte 7 Jahre. Ja. Und Dutzende, also ich schmeiß mal jetzt einfach eine Zahl 80 in den Ring, die man dann mit eindeutigen Kriterien auch Bruceploitation zuordnen kann, die da entstanden sind. Und das ist natürlich echt eine Größenordnung. Und viele der von uns aufgezählten Schauspieler haben dann eben auch den Großteil dieser Filme absolviert. Und erst mit Jackie Chan hat es ja dann so sein Ende genommen. Ja, mit der Beliebtheit von Jackie Chan, auch hier wieder Golden Harvest, hier haben wir wieder einen goldenen Riecher. Gab es dann einfach vom westlichen Markt, also, oder überhaupt dem internationalen Filmmarkt, wahrscheinlich viel westlicher Filmmarkt, ja, da konnte man einfach wirklich dann Geld verdienen. Und der hat ja wirklich gelächzt. Bruce Lee war tot, da klingelten bei Golden Harvest die Telefonnummer, wann kommt denn der neue Bruce Lee Film raus? Gibt's nicht. Oder bei sämtlichen asiatischen Filmstudios, wann kommt denn der neue Bruce Lee Film? Er ist tot. Ja, dann macht was.
Macht einen neuen.
Macht einen neuen, ja. Und so sind halt neue Bruce Lees entstanden, Bruce Lees und Bruce Leongs und so weiter entstanden. Und wie gesagt, erst mit Jackie Chan und seiner Fähigkeit als Schauspieler und vor allem Kampfsportler gab es dann einfach mal einen Erbe mit anderem Namen.
Ja, und auch mit etwas anderem Ansatz, mehr artistischer, komödiantischer.
Ja.
Da endete das Ganze aber, also ich glaube, so 80 ist auch so ungefähr das, was wir recherchieren konnten oder wo man es irgendwie gut zuordnen kann, aber die Dunkelziffer liegt ja dreistellig.
Ja. Na Mann.
Und es gab ja zu den, das kann man ja auch vielleicht noch erwähnen, das haben wir eben vergessen, zu den Bruceploitation-Filmen gab es ja auch noch eine ganze Menge an Dokus, die einfach so rausgepumpt wurden.
Stimmt.
Also wenn du Bruce Lee als seine Acting Credits hier anguckst, davon sind so viele Dokus und die sind, glaube ich, definitiv nicht alle abgesegnet.
Ja, das stimmt.
Ja, aber diese Doku hier würde ich mal empfehlen. Ist ein guter Einstieg. Ist nicht so ein krass geiles Ding wie die Mark Hartley-Dinger, finde ich. Macht aber dennoch Spaß und macht auch irgendwie Lust, sich das anzugucken.
Mhm.
Man sollte es nicht in der Exzessivität und der Geballtheit machen, wie ich das Anfang Oktober gemacht habe. Ich hab da echt eine Menge geguckt, habe ein paar auch abgebrochen, weil es einfach. Also bei manchen merkt man schon, okay, da muss man jetzt nicht weiter gucken. Und ich wollte mir von qualitativ besseren einen guten Überblick verschaffen. Ich glaube, ich habe am Ende so 10 bis 15 Filme gesehen. Waren coole dabei. Es gab auch einen Film, da war Richard Harrison, den ich vor allen Dingen aus Ninja-Filmen kenne, dabei. Der hat auch oft mit Godfrey Ho gearbeitet. Das war cool, aber auch der hat echt nicht gereicht, um den zu besprechen. Und davon gab es eine ganze Menge. Und mit dieser Doku kriegt man eigentlich einen ganz guten Einstieg. Und dann hat man eigentlich schon Bock, sich da nochmal was anzugucken. Ja, wollen wir zu den Zahlen kommen?
Gerne. Was haben wir denn für Zahlen? Die Bewertungszahlen meinst du wahrscheinlich, ne?
Jo.
Ja, heraus.
Bei IMDb gibt es eine 7,3, kein Metascore. Bei Letterboxd gibt es eine euphorische 3,7.
Ja, passt zu meiner Meinung. Ich bin da bei 8 Punkten gelandet.
Ja, da klingeln wir gleich direkt zum Einstieg.
Jawohl.
Hat sich trotz langer Pause nichts verändert.
Sehr schön.
Ja, dann kann ich ja gleich den Ball aufnehmen und mit dem ersten Film einsteigen, der gleich auch direkt das erste Trope eigentlich raushaut, sogar eigentlich mehrere, denn der Originaltitel ist Enter Three Dragons, also wie Enter the Dragon, nur hier gibt es halt 3 Drachen. Oder Dragon on Fire auch genannt. In Deutschland die Todesklaue des Tigers. Ist ein Film von 1978 aus Hongkong, also auch aus der Wiege des Ganzen. Und der hat mich vor allen Dingen angesprochen, weil du hier halt so ein Crossover-Ding hast.
Mhm.
Das ist quasi so der Bruceploitation Avengers.
Mhm.
Da gibt es noch einen von.
Mhm.
Der heißt dann aber auch, wie heißt der? Enter the Clones of Bruce? Ja, nee, das ist die Doku, aber der heißt so ähnlich.
Ich glaube, The
Clones of Bruce Lee.
Genau.
So. Den habe ich gesehen, den fand ich nicht so dolle, deswegen habe ich lieber den gebracht.
Mhm.
Und auch hier, kurzes Ding, 87 Minuten, das ist auch irgendwie ein Trope von diesem Film, weil die gehen alle so um die Kerbe. Ich habe einen gesehen, der ging über 100, aber der Rest ist so zwischen 85 und 95 Minuten.
Ja, oder teilweise 70.
Was auch wirklich reicht.
Ja.
Denn auch da, die Story war oft einfach nur lose um die Actionsequenzen gewebt. Also da gab es jetzt nicht unbedingt eine Rahmenhandlung in dem Sinne. Dementsprechend kann man hier schon fast von einer komplexen Handlung sprechen. Denn zu der würde ich mal kommen, bevor ich die anderen Posten hier erwähne. Denn wir folgen hier, wie der Name schon sagt, 3 Drachen. Wenn man jetzt ein Klugscheißer wäre, ist das irgendwie sogar, sind es 4 irgendwie und manche auch nicht, weil die Hälfte des Films einfach nicht da sind. Aber gut, wir haben hier einmal Sammy. Und der hat ein Problem, denn er sollte eigentlich seinem Boss Diamanten liefern, die er stehlen sollte. Nur der Transport ging halt schief und ich glaube, der wurde überfallen und die Diamanten sind weg. So, jetzt ist natürlich ein Problem. Sein Boss glaubt halt, dass er die veruntreut und entwendet hat. Und so gerät er jetzt halt unter den Generalverdacht, dass er das verkackt hat. Ja, und er bittet dann seinen Freund Dragon Hong um Hilfe. Der wird von Bruce Lee, also AI, gespielt. Und der eilt ihm natürlich auch zur Hilfe. Und auch da musste ich jedes Mal lachen, der heißt Minyong oder Minyung. Und ich habe jedes Mal an SpongeBob gedacht, weil Mr. Krabs nennt SpongeBob ja immer Minyung.
Mhm.
Und ich habe jedes Mal, musste ich hier schmunzeln. Ich habe ja so einen Kinderhumor, aber es, und das war halt bei einem anderen, der heißt Coffee, war das genauso, weil ich immer Kaffee verstanden habe. Das ist großartig. Ja, das ist dann, also er fragt halt noch Min Jung, dann der bietet auch noch seine Hilfe an, der ist dann auch noch am Start. Und die wollen halt Sammys Unschuld beweisen und den wahren Schuldigen finden. Ja, da kommt dann natürlich auch noch Dragon Lee dazu. Der ist der Bruder von Dragon Hong. Der heißt Bruce Hong. Also das macht es ja hier noch komplizierter, dass Dragon Lee nicht mal Dragon Hong ist, sondern Bruce Hong. Das macht einen einfach nur irre. Ja, und der Bösewicht, der dahinter ist, ist der benannte, den ich eben schon Cao Fei oder Coffee, der hinter dem Verrat steckt. Der hat die Diamanten gestohlen und wollte Sammy halt entsprechend belasten. Also ist sein ganzes Ding komplett aufgegangen. Ja, und dann gibt's in den anderen Strängen, das ist echt alles komplett konfus, die vor allem mit Bruce Hong oder Dragon Lee dann zu tun haben, wo dann noch Menschen entführt werden. Und deswegen ist auch Dragon Lee einen halben Film nicht zu sehen, weil er einfach irgendwie nicht da ist. Und das fällt einem schon ziemlich schwer, dieser Handlung hier zu folgen, weil es gibt auch noch so einen komischen Nebenplot, wo dieser ältere, etwas dümmliche Typ die ganze Zeit belästigt wird von so einem Mob-Typen, der dann immer wieder rausgekickt werden muss, wo man, glaube ich, gefühlt dreimal dieselbe Kampfsequenz hat. Man hat es hier nicht leicht, komplett durchzublicken und es, ja genau, Dragon Lee wird halt entführt und auch noch eine weibliche Hauptfigur, die heißt, glaube ich, Kathy. Also zwei Entführungen hast du auch noch. Also es ist so eine konfus zusammengeschusterte Handlung, wo es einem wirklich schwerfällt, während des Films zu folgen und auch echt schwerfällt, hinterher noch halbwegs eine Handlung zusammen zu schreiben hier. Deswegen habe ich mir selbst bei den Darstellern schon aufgeschrieben, wer das nochmal ist. Also was der macht und wo der in dem Film überhaupt vorkommt. Ja, und
da warst du besser
haben wir natürlich
unterwegs als ich, weil ich habe das nicht gemacht und ja, sag einfach nur, das sind theoretisch die Charaktere und ja. Was das jetzt für eine Rolle durch wen gespielt war, das kriege ich dann nicht mehr zusammen.
Das ist auch schwierig, muss man wirklich sagen. Also hier ist es mir auch schwer gefallen, eine Handlung zusammenzuschreiben. Und hier kommt zum Beispiel Bolo Jung vor und du hast keine Ahnung, was der heißt Bolo und der ist einmal kurz da. Und dann ist er wieder weg. Also
ab zum nächsten Filmprojekt.
Ja, genau, ab zum nächsten Film, ans nächste Set, ja. Und das Geile ist, dieses Kuriosum von einem Film hat ein Mann geschrieben, der heißt On Seto, je nachdem, wie man das immer drehen will mit deren Namen. Und den hatten wir hier schon mal, der hat nämlich The Boxer's Omen geschrieben.
Sehr schön.
Der war ja auch gar nicht mal so wenig konfus, deswegen habe ich fast den Eindruck, dass er das bewusst, also dass das so sein Ding ist, weil der hatte auch 110 Writing Credits, was ja geisteskrank viel ist.
Na, eine Idee und dann auf dem Farbkopierer und immer jeden zweiten Satz einfach mal kurz umformuliert.
Ja, gefühlt ja. Und ich habe von dem noch mehrere gesehen. Der hat nämlich zum Beispiel The Gold Connection auch noch geschrieben als Film. Und der hat auch einen Film geschrieben, der in der nächsten Folge kommt.
Sehr schön. Ey, ich habe auch ein, zwei Querverbindungen, die ich dann aber erst bei der nächsten Folge auch droppen werde. Ja, sehr schön. Das freut mich natürlich sehr.
Das ist schon ganz geil. Und dann haben wir hier als Regisseur auch jemanden, der auch mit zwei Namen unterwegs ist.
Ja.
Nicht Joseph Kong, aka Joseph Velasco, also der unter beiden Namen arbeitet. Der hat sehr viele Bruceploitation-Filme und auch einige Ninja-Filme gemacht. Von dem habe ich alleine drei Filme gesehen aus der Bruceploitation-Reihe. Also einmal den hier, dann der hat den auch The Clones of Bruce Lee gemacht. Und noch Bruce Lee's Deadly Fingers. Heißt, von dem habe ich allein schon drei gesehen. Und es gibt noch mehr.
Ja, den hatte also ich auch ziemlich oft. Ich habe eine Übersicht für mich angefertigt. Ich habe natürlich mal wieder die Sammlung auch ein bisschen versucht, bei mir weiter zu vervollständigen. Auch mehrere. Ja, der war ja auch aktiv bei Superfist. Ja, Superfist hat er gemacht. Bruce in the Shaolin Bronze Man. Auch da gibt es, glaube ich, noch weltweit keine DVD. Dann Concord of Bruce, im Deutschen die Rache der Todeskralle. Er hat dann noch Treasure of Bruce Lee gemacht. Welche hast du genannt? Du hast Bruce Deadly Fingers hast du genannt, ne?
Genau, der hat noch Revenge of the Dragon gemacht.
Ah ja.
Dann Bruce Secret Kung Fu hat er noch gemacht.
Ja, genau. Im Deutschen Bruce Lee, das geheime Kung Fu kam auch hier raus. Ja.
Kung Fu's Heroes, also der hat wirklich unzählige Dinger gemacht. Mhm. Und Ninja versus Bruce Lee, also es gibt das ist einfach Wahnsinn.
Genau, das ist Concord of Bruce Lee. Ja.
Ach, das ist der. Ja. Ja. Auch da
aber die trotzdem,
Titel
ja, also
echt divers gestreut. Und hier ja, hat er so den, einen der seiner bekanntesten gemacht. Der gehört auf jeden Fall mit The Clones of Bruce Lee, Bruce dazu, zu den bekanntesten Werken. Und hier, es ist so schwierig, den Film zu gucken irgendwie. Weil es gibt Dragon Hong, es gibt Dragon Young, es gibt Bruce Hong. Da sie alle den Bruce Lee-Style rocken, sehen die natürlich auch alle gleich aus. Mm. Die haben alle diesen hässlichen Potschnitt, diese Brille, die bewegen sich alle gleich, die machen alle diese Hong-Geräusche, dieses mit dem Finger unter der Nase her. Du hast eigentlich.
Ja.
Du hast wirklich Identifikationsprobleme.
Ja.
Und theoretisch ist der Plot wirklich nicht kompliziert, aber alleine wie das aufgebaut ist, diese ganzen Nebenhandlungen, die überhaupt keine Rolle spielen für die Haupthandlung, das macht's wirklich, wirklich schwer nachvollziehbar. Und das ist auch so geil, dann gucke ich diesen Film und dann steht da in den Credits einfach Bruce Lee drin.
Ja.
Also L.I. Der spielt ja überhaupt nicht mit.
Auch nicht schlecht. Okay.
Oh, ich sehe, was?
Aha.
Naja.
Ja,
und dann hast du hier
auch
halt noch eine Sache, die mich gefreut hat. Das konnte ich nicht so 100% recherchieren. Das wäre mal was für Mr. Pink. Von diesem Film soll was auf dem Jizzer-Album Liquid Swords gesampelt sein. Ich habe aber nicht ganz rausfinden können, auf welchem Song und welche Line das ist.
Mhm.
Das ist jetzt eine Hausaufgabe für Mr. Pink.
Finde ich gut. Gehen wir gleich mit To-Do's hier aus der Aufnahme raus.
Ja. Ja, aber dann kommen wir mal zu dem wichtigsten Teil hier. Und das sind natürlich, erstmal ist es ein R-Rating. Schon mal schön, versteh ich nicht, aber damals sicherlich schon. Zu den Kampfszenen. Und da gibt es ein paar, die sind wirklich cool. Aber auch, wie ich eben schon gesagt habe, eine Kampfszene, die passiert einfach 3 bis 4 Mal in diesem Film. Ich kann gerade nicht mal mehr nachvollziehen, welcher von denen das war. Ich glaube, es war immer Mignon, die gegen diesen komischen Typen angetreten ist, der den Alten belästigt hat.
Ich dachte ja vorhin zuerst, du spielst auf die Minions an, die ja auch in Gelb dann rumgerannt sind.
Das würde auch passen, ja. Ja, und ich glaube, er war das immer und diese Szene kommt halt so oft vor und das macht es dann echt ein bisschen redundant. Aber ansonsten hatte ich hier mit einigen Kampfszenen auf jeden Fall Spaß. Das Finale macht auch Bock. So, da merkst du schon, dass hier Leute dabei am Start sind, die kämpfen können und die Skills haben und was drauf haben. Also ich hatte Philipp Koh ja eben schon bei der Doku erwähnt. Der ist halt, der hat es halt drauf, so, der ist gut. Dragon Lee ist Bombe, Bruce Lee ist auch gut. Also das funktioniert schon von den Kampfdingern und Bolo Jürgen ist sowieso Maschine.
Ja.
Das heißt, der Aspekt hat für mich funktioniert, aber ansonsten ist das natürlich echt ein ultra konfuser Film.
Ja.
Leider Gottes.
Zum Glück berichtest du, weil ich habe mir keine Notizen zu dem Film gemacht und hätte es jetzt auch gar nicht mehr zusammenbekommen.
Ja, ist auch wirklich schwierig. Also ich musste heute auch noch mal kurz ein bisschen lesen und wieder halbwegs wieder reinkommen. Ich hatte Spaß mit dem Film. Es war auch, glaube ich, einer der ersten, die ich geguckt habe. Ich hatte Spaß damit. Da war ich noch nicht so übersättigt von dem Ganzen. Ich habe mich über viele Dinge gefreut. Und es gibt eine nennen wir es mal Verfolgungsszene. Wenn ihr den Film seht, werdet ihr wissen, welche ich meine. Die ist echt gut vom Stuntwork. Also hier bei den Stunts, so, da haben sie sich wirklich gar nicht lumpen lassen. Das ist alles ziemlich geil. Nur, du musst halt irgendwann nach 20 Minuten einfach sagen, ja komm, scheiß auf die Handlung. Ich habe kapiert, worum es geht. Es geht um Diamanten und wer die Schuld dafür kriegen soll und wer es wirklich war. Und du weißt auch nach 10 Minuten, wer es wirklich war. Also, ist jetzt auch keine Überraschung. Und dann lässt du dich einfach von der Action unterhalten. Das ist wirklich so ein ich kann mir vorstellen, diesen Film hat RZA Ende der 70er in irgendeinem Keller mit seinen Homies gesehen.
Mhm. Genau.
Und den gefeiert.
Für $3 die VHS-Kasse da auf dem Markt abgegriffen, ja, und ab nach Hause.
Ja, kann ich mir so vorstellen. Und deswegen, also ich, ja, ich hatte hier Spaß.
Gab so einige, ich hatte ja, wie gesagt, recherchiert. Es gibt wirklich, also es gibt tatsächlich ziemlich viele von den Bruce Plantation Filmen, die es damals ins westdeutsche Kino geschafft haben und dann eben auch auf DVD, meist DVD, teilweise auch auf Blu-ray verfügbar sind. Wenige Ausnahmen gibt es noch, dass die ausschließlich auf VHS verfügbar sind. Da habe ich mich jetzt nicht rangetraut. Aber habe dann eben auch manchmal die Querverbindungen schaffen müssen zu den USA. Weil dann in Deutschland eben geschnitten und dann wollte ich eben wissen, ja, gibt es in den USA wenigstens eine ungeschnittene. Und da kamen halt viele über diese Hidden Chambers Collection raus, ja, mit dem, im Hintergrund siehst du dann das Wu-Tang-Logo und ich habe mich da nie beschäftigt, wer da firmentechnisch dahinter stand. Ich kann mir vorstellen, dass ein Freddy Krueger auch da seine, ja, vertriebstechnischen Arme ausgestrahlt hat, eventuell. Auf jeden Fall kam ja dann eben darüber, kam ja viel an Hongkong oder überhaupt asiatischen Kampfsportfilmen dann raus in den USA auf DVD. Und die haben ja, glaube ich, auch ein, zwei YouTube-Kanäle, wo du dann eben die ganzen Dinger reinziehen kannst. Die haben, glaube ich, mehrere hundert Filme am Start. Also, boah.
Ja, das, also über das Wu-Tang Archive oder so, da kriegst du ohne Ende Kung-Fu-Filme. Das ist Wahnsinn bei YouTube. Also, wer da Bock hat, also guck da mal rein, weil ist cool.
Ja.
Und das ist auch geil, denn ich finde, bei diesen Filmen ist die amerikanische Synchro teilweise so on point, weil diese Stimmen so geil sind.
Ja.
Also jeder, der die Wu-Tang-Alben kennt und die Samples, das sind ja alles die amerikanischen Synchros, das ist auf den Punkt geil. Das passt nicht immer mit den Lippen Synchronität, aber das macht Laune.
Mhm.
Ja, und Laune fand ich, hatte ich bei diesem Film ja auch, also hat mir war für mich ein guter Opener, deswegen ist es auch gut, dass wir den jetzt hier als erstes drin haben, denn mit dem bin ich auch angefangen und der hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich darüber gefreut, die ganzen Bruce Plantation Darsteller hier zu sehen. Und die Stuntwork war geil, die Action war gut, die Story halt nicht. Hast du noch Erinnerungen?
Kaum. Außer, dass das, glaube ich, auch mein erster Dragon Lee Film überhaupt war. Aus meiner Kind- und Jugend, Jugendzeit kann ich halt ein paar von den Filmen in diesem Kosmos, ja, so richtig präsent ist mir das, glaube ich, geworden, weil ich ein paar Mal, ich habe den Film damals gefeiert, Bushido, Kampf um die goldenen Reisschalen, hat nichts mit dem Rapper Bushido zu tun. Wahrscheinlich hat der Rapper Bushido seinen Namen hier von genau diesem Film geklaut. Und der wurde halt auch viel mit Bruce Lee, also L.E., beworben. Der hat mich da Regie geführt und spielt eben auch mit. Und da hatte ich halt mitbekommen, okay, da gibt es auch noch irgendwie einen eigenen Mikrokosmos und hatte ab und zu dann eben auch mal einen Film mit Bruce Lee gesehen, aber das nie halt irgendwie, ja, in meinem Kopf damals hatte ich andere Sorgen, irgendwie sortiert und in einen Kontext Bruce Plantation gebracht. Ja, aber eben kein Film mit Dragon Lee. Der war mir wirklich vorher vollkommen unbekannt und ja, das ist ein Muskelpaket und was der choreografisch und kampfsporttechnisch, und das ist ja schon erwähnt, ja, die Kampfszenen sind dann halt hier in dem Film auch die den ausmachen. Und vielleicht, entschuldige, nutze ich ganz kurz eine halbe Minute, um jetzt schon mal so ein Zwischenfazit vielleicht für euch zu ziehen. Das ist echt wahnsinnig anstrengend, sich da 1, 2, 3 hintereinander reinzuziehen.
Mhm.
Also wenn man wirklich Bock auf so ein Thema hat, guckt euch mal einen an, guckt euch ganz viel anderes an und dann nimmt man halt die Nuancen auch wieder viel mehr wahr. Das ist sonst so ein unglaublich krasser Einheitsbrei. Ja, die Story steht halt wirklich nur im Vordergrund dafür, dass es halt Action geben soll und oft ist die wirklich gut choreografiert und das ist eigentlich auch immer der Sinn und Zweck von diesen Bruce Plantation oder Kung-Fu-Filmen. Ja, und wenn man damit halt schon gar nichts anfangen kann, dann kann ich jetzt schon sagen, dann vergeudet ihr eure Zeit mit sowas. Ich feiere das. Ich bin ja mit solchen Filmen auch groß geworden. Mit dem Shaw Brothers Universum und eben auch einigen Golden Harvest Filmen. Ja, ich habe das Thema jetzt hier auch gefeiert, aber habe dann auch schnell gemerkt, okay, Alter, was du manchmal machst, hier 3 Filme am Stück, da wird dein Gehirn ganz schnell Matsch. Ja.
Ja, das kann ich als Fazit so unterstützen. in Summe, denn das tut echt, also das ist schwierig, das kann man besser, guckt euch drei im Jahr an und verteilt die so weit ihr könnt. Mhm. Guckt euch niemals drei am Tag an, also Alter. Ja.
Aber es sollten dann vielleicht doch fünf sein, weil wenn man den Anspruch hat, alle Bruce-Ploitation-Filme bis zu seinem Lebensende zu sehen, dann wird es mit dreien im Jahr vielleicht ein bisschen zu knapp.
Das wird dünn, ja. Aber den Anspruch habe ich definitiv nach dieser Folge abgelegt. Also ich werde noch in meinem Leben noch ein paar gucken, weil ich habe noch ein paar auf der Liste, wo ich sagen würde, ey, da habe ich schon Bock drauf, die zu sehen. Gerade so, da hatten sie ja eben schon erwähnt, so Sequels zu, sag mal, Game of Death 2 und so ein Kram, das muss ich halt irgendwann schon nochmal sehen.
Ja, das stimmt.
Ja, dann würde ich mal hier zu den Bewertungen kommen. Jo. IMDb ist bei einer 5,2, kein Metascore natürlich. Und Letterboxd ist hier bei einer guten 3,0. Mhm. Und ich bin bei 6,5 rausgekommen.
6,5, okay, ja, ich bin bei 6. Also einen halben Punkt weniger. Jo. Das ist Schnieke.
Jo, das ist doch ordentlich. Aber wie gesagt, du hast es gerade gesagt, das muss man dazu berücksichtigen. Wir sind Fans. Wir sind mit Kung-Fu-Filmen aufgewachsen. Wenn ihr das nicht seid, dann geht da ein bisschen vorsichtiger ran. Mhm. Erwartet nicht zu viel. Wir bewerten hier sehr wohlwollend.
Teilweise, ja. Irgendwann hat der Spaß aber auch sein Ende. Kann ich jetzt zumindest von mir aus sagen. Apropos Ende, ist noch nicht fertig hier, aber ja, dein Titel war noch Enter Three Dragons. Und das nächste Filmprojekt, was ich hier bringen darf, ist Exit the Dragon, Enter the Tiger. Und um den geht's nämlich hier, Tiger, gespielt von Bruce Lee, also L-I geschrieben, der auch im Film David Lee heißt. Und wenn wir schon bei Lee sind, auch der Regisseur heißt so, der Film ist nämlich von Tso Nam Lee. Den kannte ich vorher nicht so, ich kannte sowieso kaum welche von den Bruce-Ploitation-Regisseuren. Der hat aber schon eine ordentliche Creditliste. Ist auch bis 2018 aktiv gewesen, der lebt auch noch. Ich kannte halt ein paar Filme von ihm oder zumindest den Titel. Drop die mal ganz kurz, ja, damit wir das Universum auch noch uns weiter erschließen. Der hat mich gedreht, Chang Fu, der Todeshammer, 1977, auch eben wieder mit Bruce Lee. Dann hat er Bruce Lee, die Faust der Vergeltung gedreht, 1978. Und hier hat man dann eben auch mal Bruce Lee tatsächlich drin. Ja, das ist ja bei vielen Bruce Lee-Filmen, die Bruce Lee im Titel tragen, eben ja gar nicht der Fall, wie wir mittlerweile herausgefunden haben. Und wir haben auch die Bruderschaft des Roten Drachen von 1978 mit Jim Kelly. Ja, das war dann eben einer von ein paar wenigen Schwarzen, die auch in diesem Bruce-Ploitation-Universum mitgeschwommen haben. Ron Van Cleef ist so einer der bekannteren, die er auch noch zu Lebzeiten Bruce Lee kennengelernt hat, weil er eben auch einen Film mit ihm gedreht hatte, der dann eben von Bruce Lee auch, ich glaube, Black Dragon, war das sein Spitzname? Black Dragon? Ich glaube, ja.
Meine auch.
Jo, so viel zu den Namen an zum Filmzeitpunkt lebenden Schauspielern. Bruce Lee ist hier auch gecredited, aber halt mit Archivmaterial. Man sieht tatsächlich eben auch dann ein paar Bilder von seiner Beerdigung. Bolo Yeung ist hier auch mit Archivmaterial gelistet. Film startet aber erstmal, ich komme mal inhaltlich ganz kurz dazu, startet mit einer Texteinblendung. Man sieht die schöne Skyline von Hongkong und dann eben auch Datum 17. Juli 73, Summit Studios, und den hartgesottenen Bruce Lee-Fans schwant natürlich sofort, okay, ah, krass, drei Tage vor dem Tod von Bruce Lee, der nämlich am 20. Juli 73 verstorben ist, wird hier nämlich die Story eröffnet. Ja, Bruce Lee, also hier Dragon, und ich weiß gar nicht, wer den gespielt hat. Ja, ich habe irgendwie, es gibt bei den IMDb-Credits niemanden, der Dragon heißt. Er sieht so ein bisschen aus wie Bruce Lee, aber dann gibt's auch gleich eine Szene, wo dann Bruce Lee neben ihm steht. Also keine Ahnung, es spielt auch nicht so die Rolle. Man sieht hier auf jeden Fall den Dragon, der irgendwie von Kopfschmerzen gerade auch gequält wird und Tiger eben begrüßt, also Bruce Lee begrüßt und ihn halt verbal würdigt. Ja, also wenn es jemanden gibt, der sein Vermächtnis antreten könnte, dann ist er das. Und ja, ein paar Tage später dann eben, und somit die nächste Sequenz im Film, dann der Tod von Bruce Lee. Dementsprechend ist es dann auch in Singapur angesettelt. Und der Film folgt dann Bruce Lee, wie er letztendlich die mysteriösen und Umstände am Ende. Jeder, der sich mit Bruce Lee mal befasst hat, weiß, dass er ja an der Überdosis Schmerzmitteln gestorben ist. Der Film hier macht halt ein Mysterium draus und ja, dann gibt's halt irgendwelche Hintergrundsyndikate und andere Frau und so weiter, wird da halt viel aufgebauscht zur realen Wahrheit. Und darum geht es halt hier in dem Film. Ja, also wenn man ein bisschen Rumgespinne haben möchte, was nach dem Tod von Bruce Lee im Hintergrund passiert ist, dann kann man es sehr gut hier über diesen Film machen. Du hast ja schon erwähnt, ja, die haben oft eine gleiche Zeitspanne. Der geht hier auch laut IMDb 84 Minuten. Ich habe eine britische DVD zu dem Film, die ein BBFC 18 Rating hat. Und die Fassung geht nur 79 Minuten lang. Und das ist dann vielleicht auch ein mögliches weiteres Trope, ja. Umgang mit Nunchakus. Und ich glaube,
oh ja.
Warte mal, Dragon Lee war auch jemand, der ziemlich gut mit Nunchakus, glaube ich, umgehen konnte, oder? War das einer von. Der konnte auf jeden Fall damit umgehen.
Also gefühlt konnten alle damit irgendwie umgehen, aber es mich sehr
überrascht hat. Das war wirklich krass, ja. Also ich meine,
kommt ja noch, aber auch da, wow.
Ja, Mann.
Nicht mitgerechnet.
Und leider jeder, der sich mit der britischen Zensurgeschichte auskennt, weiß, okay, hier Bali Songs, also Butterflies und Nunchakus, die dürfen wir nicht den Kindern und Jugendlichen zeigen und auch nicht dem Erwachsenenpublikum. Das wird halt knallhart rausgeschnitten und solche Szenen sind dann hier auch eben zum Opfer gefallen. Deutschland gilt ja immer noch als indiziert und es gibt, glaube ich, auch keine deutsche DVD, kann sein eine VHS-Kassette, aber zumindest im Kino lief der eben dann auch FSK 18 und da geschnitten. Jo, so viel zu meiner Fassung, die ich sehen konnte. Ja, und so viel überhaupt auch storytechnisch. Ich habe mir noch ein paar, ich bin ganz kurz am Anfang zusammengezuckt, das will ich noch erzählen. Am Anfang gibt's halt erstmal den Vorspann mit Namen und natürlich treten da sofort die Produzenten auf den Plan. Da wird erstmal Jimmy Shaw, also S-H-A-W gelistet und dann R.P. Shaw, also S-H-A. Ha, aber so schnell konnte der träge David gar nicht Classic Dave dann irgendwie lesen und hatte, waren jetzt die Shaw Brothers hier irgendwie dran beteiligt oder, also vollkommen ignorierend, dass die beiden ja eigentlich hier Run Run und Run Me Shaw hießen. Mhm. Dachte, hä? Na, ja, natürlich bei der, ja, hab ich dann irgendwie schnell recherchiert und natürlich sind es keine Shaw Brothers im klassischen Sinne. Aber Jimmy Shaw hat auch einige weitere Kung-Fu-Filme produziert. Das war anscheinend so ein Doppelpack, Sonam Lee und Jimmy Shaw, weil die haben nämlich auch Shang-Fu, der Todeshammer, zusammen gemacht, der ja, Fist of Fury 2 nämlich im Englischen auch heißt. Und R.P. Shaw hat auch das Geheimnis der Todeskralle produziert, auch wieder ein Film mit Bruce Lee, aber mehr nicht. Also nur diese beiden und dann war noch Feng Wang inkludiert. Da werde ich jetzt mal nicht droppen. Der hat auch ein paar Sachen. Ach doch, da wollte ich die Querverbindung herstellen zu diesen Wu-Tang DVDs Hidden Chamber Collection. Der hat nämlich auch Stärker als 1000 Drachen produziert im Englischen Revenge of the Patriots. Ja, auch mit Bruce Lee. Bruce Lee ist oft vertreten auf den Wu-Tang DVDs. Jo, ansonsten, ja, würde ich auch schauspielerisch gar nicht mehr im Namen droppen. Es war hier eine Taiwan-Hongkong-Koproduktion aus dem Jahre 1976. Ich weiß gar nicht, ob ich den deutschen Titel schon genannt habe. Wenn nicht, dann mache ich es jetzt. Wenn doch, Entschuldigung für die Redundanz, Abschied von der Todeskralle. Auch hier mal wieder ziemlich ähnliche Namen.
Namensgebungen. Mit der Todeskralle, das ist auch.
Ja, Mann.
Das habe ich bis heute nicht geschnallt, weil für mich ist der einzige Typ, der die Todeskralle hat, der aus Game of Death.
Ja.
Ja,
Mann. Ja. Ich dachte ja damals immer, es ist das Move. Ja.
Ja.
Einmal so den Krallen-Move und schon ist der Gegner tot, aber den sieht man da ja auch nicht irgendwie.
Ja.
Ja, Trivia Facts halten sich halt bei solchen Filmen. Ich bin erstaunt gewesen, wie viel Trivia Facts du am Start hattest bei deinem Film. Ansonsten ist es halt bei solchen Filmen in der Regel echt mau. Ich habe schon rausgehauen, ja, die UK-Version ist geschnitten. Genau, 1 Minute 28, eben wegen so einer Nunchaku-Szene, aber eben auch Kidney Punch und Neck Break, also ein paar härtere. Ah ja, und eine Frau wird angegriffen. Also war nicht gern gesehen bei den britischen Zensoren. Ich würde ja so einen Job total feiern, Alter.
Ja. Ja, Mann, der Sensor wäre echt mein Job, Alter. Das wäre so gold, ich würde alles durchwinken.
Ja, voll.
Geil, gibt ja. Das frei ab 12. Das müsst ihr
muss
sehen.
Jeder gesehen haben. Und gehört haben bei dem Film, weil hier haben sie nämlich ordentlich geklaut. Hier wurde mal einfach frech von Isaac Hayes das Theme von Tough Guys geklaut. Dann noch ein weiterer Track, auch aus dem Soundtrack, Run, Fay, Run. Dann wurde von John Barry Goodnight, Goodnight geklaut, was man aus hier der Mann mit dem goldenen Colt, dem James-Bond-Film, kennt. Dann wurde Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond geklaut. Dann nochmal ein Barry White-Song und Songs von David Lindup und John Cameron, die aber dann nur für die US- und UK-Fassung am Start waren. Also wildes rumgeklaut. Wer Bock auf 70 Soul und Funk hat, der ist hier an der richtigen Adresse.
Ja, da ist wirklich alles dabei. Das war schon beeindruckend. Das war aber auch, ja, mit dem Film habe ich mich hier aber auch ein bisschen schwerer getan, auch hier wirklich eine Handlung überhaupt zu erkennen.
Hongkong Mafia und so weiter, was da im Hintergrund alles sich zusammengestrickt wurde und Ja,
es ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man primär Kampfsequenzen hatte und ja, Story schauen wir dann mal.
Ja. Jo, so sieht's auch die IMDb-Community, die mit einer 5,1 ja eher durchschnittlich unterwegs ist. Aber ey, wir reden hier über Stand gestern, also Stand, was haben wir, Ende November, 467 Leute auf IMDb haben den bewertet. Es gibt kein Metascore bei dem Film. Letterboxd ist bei 3,1 und ja, also bei mir hat es für 4,5 gereicht.
Bei mir noch für eine 5, ich war dann noch der gute Cop.
Ja, ich merke schon, ich sehe gerade die Tendenz irgendwie. Mal gucken, wie es weitergeht.
Ja, schauen wir mal, denn ich habe als nächstes Ding, den habe ich gesehen, den wollte ich eigentlich nur der Vollständigkeit halber gucken. Hab den Film gesehen und habe gemerkt, okay, über den muss ich reden. Und das ist The Dragon Lives Again, also schließt sich bei dir mit Exit the Dragon und zack, ist er wieder da. Ja. Also wir haben hier eine sehr stimmige Reihenfolge. Der wird im Original auch noch The Deadly Hands of Kung Fu genannt. Also generischer kannst du Titel halt auch einfach nicht mehr nehmen. Ne? Ist von 1977, auch wieder Hongkong. Und auch Rated R und 96 Minuten, also ziemlich, ziemlich ähnlich wie mein Projekt eben. Nur jetzt, hier wird eine Rezension jetzt mal etwas anders verlaufen, denn ich weiß noch gar nicht, wie ich den Inhalt am besten wiedergebe, weil das ist schon absolut wild. Ja, ein Film unter der Regie von Lord Chi, auch, oder als Chi Lo, auch hier wieder jemand, der unter mehreren Namen operiert. Und wir haben hier den Bruce, er ist hier als Bruce Liang drin, oder Bruce Leung oder Leung, also Siu Lung Leung, der den Kollegen hier spielt. Und ja, er ist Bruce Lee. Und das Geile ist ja, das ist ja mal so ein Bruce Plantation-Darsteller, den kennt man aus was Aktuellerem, der ist nämlich The Beast in Kung Fu Hustle. Also daher kennt man den auch, wenn man sich mit Bruce Plantation nicht auskennt. Und auch daher weiß man, der hat's drauf.
Ich finde es auch so lustig. Da gibt's doch die, ich nenne sie mal diese Mutti mit der Fluppe im Mund bei Kung Fu Hustle. Und die hat ja für sich dieses Bild aus dem Film als Profilbild bei IMDb. Und die war auch schon damals bei den 70er-Jahre-Kung-Fu-Filmen am Start und auch bei ein paar Bruce Plantation-Filmen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die halt irgendwie im Cast an irgendeiner weiteren hinteren Stelle sehe, weil man die ziemlich schnell anhand ihres Profilbilds dann auch erkennt. Ja. Egal. Wollte ich nur mal kurz die Brücke schlagen.
Die feiere ich auch extrem. Ich finde den Film generell sowieso geil. Ja, also von daher passte der Typ. Und jetzt komme ich mal zu dem, was besonders ist an diesem Film. Denn die Handlung könnte kürzer nicht sein. Wir haben hier wieder Bruce Lees Tod. Und nach seinem Tod wacht er vor dem Gericht der Unterwelt auf und wird dort von dem König der Unterwelt gerichtet. Und ja, er ist jetzt halt in der Unterwelt am Start. Was macht man als Bruce Lee in der Unterwelt? Man gründet eine Kampfkunstschule. Warum auch nicht? Ja, und wird relativ schnell mit den Kriminellen der Unterwelt konfrontiert, hat aber auch einige Mitstreiter, die ihm zur Seite springen. Ich halte die Inhaltsangabe sehr bewusst so, weil ich euch jetzt mal die Leute aufzähle, die hier am Start sind. In Bruce Lees Gefolgschaft ist Kane. Kane ist der Hauptdarsteller aus der Serie Kung Fu, der da von David Carradine gespielt wird. Hier werden die natürlich alle von asiatischen Darstellern gespielt. Der zweite in seiner Crew ist der One-Armed Swordsman. Den kennen wir, das war ja Jimmy Wang Yu, glaube ich.
Ja.
Ja, ne? Ja.
Wahrer.
Den Film haben wir ja auch schon mal erwähnt. Und dann haben wir noch Popeye. Da brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Der wird von einem gespielt, den die Fresse kennt man sogar, Eric Tsang. Den hat man definitiv auch schon mal gesehen. Und jetzt kommen wir noch, und das ist halt seine Crew. Also du hast Bruce Lee, Kane, den einarmigen Schwertkämpfer und Popeye. Was schon, das würde ja eigentlich schon reichen. Jetzt kommen wir mal zu der Gegenseite. Auf der Gegenseite haben wir Dracula, Emmanuel, James Bond, den Mann ohne Namen, also den Clint Eastwood in der Dollar-Trilogie spielt, den Exorzisten, den Paten, dann haben wir noch den König der Unterwelt, der basiert so ein bisschen auf König Yama, was ein buddhistischer Glaubensansatz ist. Satuichi, also den blinden Samurai. Und dann haben wir hier noch die Skeleton Army, die auf den Kamen Rider, auf der Kamen Rider Serie aus Japan basiert. Alter Falter. Also das ist so wild, was die hier zusammengerührt haben. Also diese ganzen Charaktere siehst, bei manchen tust du dich auch erst ein bisschen schwer, die zu erkennen. Andere sind natürlich sehr eindeutig zu erkennen. Und hier haben wir wieder einen der berühmten Filme, bei denen Miri reingekommen ist während einer Sexszene. Und diese Sexszene, als hier die Crew von Emmanuel mit dem König der Unterwelt bumst, die ist so quälend beschissen und langatmig und viel zu lang und einfach ekelhaft.
Nicht so ganz. Nicht ganz so lange wie bei Vampire Hookers, aber lang an.
Das stimmt, nicht 9 Minuten, aber echt lang und auch echt stöhnend laut. Und also sie kam halt aus dem Homeoffice rüber, weil sie nur diese Bumsgeräusche gehört hat die ganze Zeit. Und Bruce Lee guckt ja auch dabei zu, sodass das einfach noch merkwürdiger alles ist. Spannend. Wirklich interessante Kombi hier. Und was man hier als Endkampf geliefert bekommt, das ist ein Partyfilm irgendwie. Das, ja, ich musste über den sprechen, alleine aufgrund dieser Gegner.
Ich war auch so froh, dass du den gegriffen hast. Ja.
Und ja, das ist natürlich auch der, den ich eben meinte mit, wenn hier mal ein Lizenzrechtler drüber guckt, dann sind wir ja ganz schnell am Ende. Man findet zu dem Film nahezu keine Infos raus, was Trivia und Co. angeht. Also da werden häufig halt auf diese popkulturellen Referenzen eingegangen, die hier allesamt bedient werden. Da ist wenig zu holen. Aber es ist schon eine spannende Mischung hier aus Sex, Kung Fu und absolutem Unfug. Eine Handlung, wie gesagt, gibt es hier echt nahezu nicht. Das ist alles merkwürdig. Irgendwie verfolgt das ja einen Handlungsstrang, aber ja, Bruce Lee möchte halt aus der Unterwelt wieder raus und naja, der König der Unterwelt möchte das nicht.
Ja, ich habe auch gerade nochmal in dem Buch nachgeschlagen, weil gerade der, ich glaube, der Film hat die meisten Seiten, gibt es einen Teil, da werden die verschiedene Bruce Plotation Filme rezensiert, mit ein bisschen Text, ja, beleuchtet und vor allem mit viel Bildern dann auch an Start gebracht und gerade bei dem Film hat es sich natürlich angeboten, ach, die ganzen Gegner aufzuführen und so weiter. Aber ja, es ist auch wirklich fast ausschließlich Filmbesprechung und nichts an Hintergrundinformationen, obwohl sie ja die Gelegenheit hatten, mit ein paar Leuten dann noch zu quatschen.
Ja. Ja, es ist schade, dass es zu vielen Sachen so wenig gibt, weil gerade hier hätte die Hintergrundinformation, wie das zustande gekommen ist, wäre halt wirklich Gold gewesen. Mhm. Denn auch das ganze, der ganze Film fühlt sich auch so ein bisschen an, ab einem Punkt wie so ein Videospiel, weil halt immer so die, du gehst so in Levels rein und es kommen neue Wellen an Gegnern. Natürlich kommt diese Skelettarmee häufiger, aber dann hast du wieder so ein Sex-Level, wo Emmanuel und irgendwelche Frauen versuchen, Bruce zu verführen. Und es ist ein ganz konfuses Konstrukt von einem Film.
Ja.
Ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Das muss man einfach gesehen haben. Mhm. Ja, was sagst du zu dem?
Du hast ja schon alles gesagt. Also die Schauwerte sind definitiv diese ganzen Charaktere. Und wenn da halt dann irgendwelche asiatischen Schauspieler in so ein Der Mann ohne Namen Kostüm reinschlupfen.
Ja, es ist wirklich so eine Cosplay-Party.
Ja, Mann. Ja, also der Film fängt halt schon so an, ja, mit der Unterweltszene, was sich da auch dialogtechnisch abspielt. Da weiß man sofort, okay, das Ding darf man auf gar keinen Fall ernst nehmen.
Richtig.
Ja, wenn man mit der Prämisse rangeht, dann hat man seinen Spaß. Wenn nicht, dann ist man zum Scheitern verurteilt.
Ja, bei mir war es ein bisschen zwiespältig. Mhm. Am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme. Mhm. Zwischendurch dann bei dieser Sexszene dachte ich auch so, Leute, ey. Aber ich hatte, auf der anderen Hand hatte ich auch wieder riesen Spaß mit meinen Szenen. Deswegen, ich bin hier ganz gut durchgekommen. Hatte hier meine Freude. Mhm. Und er kommt auch in der Masse ganz gut weg. Oder was heißt ganz gut, aber bei Letterboxd kommen die irgendwie alle ganz gut weg. Bei IMDb hat er eine 5,5, kein Metascore wie immer. Und eine 3,1 bei IMDb ist damit also sogar noch besser bewertet als Enter Three Dragons. Mhm. Was mich wundert. Mhm. Aber ich glaube, Enter Three Dragons haben auch einfach viel mehr Leute gesehen, sodass sich da der Durchschnitt einfach anders errechnet. Ja, ich bin hier mit einer 6 gut durchgekommen, gut dabei.
Lustigerweise, ich bin wieder einen halben Punkt runter, mir jetzt für eine 5,5 gereicht.
Ja, aber vollkommen nachvollziehbar. Ich habe hier auch ein bisschen geschwankt.
Ja. Sehr schön. Ja, wir haben nur noch einen Film hier bei der Bruceploitation beim Special am Start.
Ja, ich habe noch so viele andere gesehen, aber ja, wir haben gut runtergedampft in seiner Vielfältigkeit, wenn man das überhaupt so nennen kann, aber eine gute Auswahl getroffen.
Mhm, finde ich auch. Und der macht
auf den bin ich jetzt wirklich gespannt.
Der macht es halt insofern rund, als dass eben ein großer Storyanteil aus einem bekannten Bruce Lee-Film geklaut wurde. Aber das hatte ich erst beim Gucken dann wahrgenommen. Vielmehr bin ich über den Film gestolpert, als dass ich bei der DVD-Recherche ja vor allem auf das Cover gestoßen bin. Und das Cover zeichnet sich in Deutschland. Wir reden hier über Bruce Lee, die große Kampfmaschine. Ja, auch hier wieder ein Film, der eben mit dem großen Namen beworben wurde, obwohl er schauspielerisch jemand ganz anderes enthält. Und gestolpert bin ich über den Film letztendlich über Bobby A. Suarez. Den hatten wir schon ein paar Mal, ja. Alle aufmerksamen Bastard-Hörer unter euch klingeln sofort die Ohren, weil ja, in unserer allerersten Folge hatten wir den schon den Namen benannt. In unserer allerersten Folge überhaupt. Ja, Superboy, Stecker aus Tausend Sonnen. Da war nämlich der Regisseur. Und in einer der letzten Folgen, die wir an den Start gebracht haben, ich glaube, die vorherige hierzu, ne?
Ja,
die
letzte Folge.
Stimmt. Unser Filipino-Special. Durfte ich über Kung Fu im Trommelfeuer seiner Fäuste sprechen, a.k.a. Cosa Nostra Asia. Und da hat er nämlich auch schon Regie geführt. Und das war ja bei uns beiden eher so eins der Highlights aus diesen ganzen Filipino-Filmen, die wir da uns angeguckt haben und rezensiert haben.
Das war auf jeden Fall die Überraschung.
Die Überraschung, ja, genau. Weil die hatte schon ein paar ziemlich lustige Szenen. Ob die in Summe so alle angedacht waren als lustig, weiß man nicht. Egal, kam auf jeden Fall lustig rüber. Dementsprechend bin ich auch optimistisch an diesen Film rangegangen, weil Bobby A. Suarez hat hier zwar nicht Regie geführt, aber er hat das Drehbuch geschrieben. Neben Nestor Torre, das ist wahrscheinlich einfach auch ein philippinischer Arzt von ihm, kannte nichts davon bei seinen Credits auf IMDb. Sondern Bobby A. Suarez hat hier auch nämlich produziert. Ich will es der Vollständigkeit halber erwähnen. Wir sind ja deutsch und unser Podcast ist deutsch. Ja, deswegen möchte ich auch erwähnen, dass Alois Brummer hier nämlich auch als Produzent bei IMDb gelistet wird, aber einfach nur, weil er eben Distribution Producer ist, also der deutsch synchronisierten Fassung, die nämlich 1977 im westdeutschen Kino lief. Ich möchte jetzt hier gar nicht auflisten, mit welchen Filmen man Alois Brummer in Verbindung setzen kann. Das könnte man alles selber recherchieren. Genau, ich wollte es einfach nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Und apropos Vollständigkeit, Regie hat hier nämlich Jun Gallardo geführt. Der hat auch einen weiteren Film mit Ramon Zamora. Ja, und wir hatten ihn ja schon erwähnt. Das ist nämlich einer der Bruce Lee-Klone. Und zwar der aus den Philippinen kommt. Und zwar The Game of Death. 1974 haben die zusammen realisiert. Ansonsten kann man vielleicht noch kennen Die drei Unerbittlichen, auch von 1974, weil der wird nämlich wiederum in der Machete Mains Unleashed-Doku erwähnt, die wir in der letzten Folge auch besprochen haben. So viel schon mal zu formalen Rahmendaten. Also wir haben es hier mit einer philippinischen Produktion zu tun. Es lag mir auch hier wieder leider nur eine geschnittene Fassung vor, nämlich die deutsche DVD mit FSK 16 Freigabe. Oh, ich habe mir gar nicht notiert, wie lang. Ich glaube, das sind nur auch wieder ein paar Minuten. Das heißt nur ein paar Minuten, ja. Asche auf mein Haupt. Offiziell geht der Film 92 Minuten lang, aus dem Jahre 1975. Habe ich schon den Originaltitel genannt?
Ich glaube nicht, und der dann ist ein Highlight.
Passt es nämlich perfekt, weil was jetzt natürlich noch fehlt, ist der Inhalt. Der Film heißt nämlich im Original They Call Him Chop Suey. Ja, also wie dieses asiatische, ganz bekannte Gericht, was ja eigentlich, was man auf jeder asiatischen Speisekarte, zumindest in Berlin, bekommt. So heißt nämlich hier der Hauptcharakter, gespielt eben von Ramon Zamora, ja. Der schlüpft hier in die Rolle des Chop Sueys und fragt sich, warum er denn so heißt. Er ist nämlich ein Bastard. Ja, er ist ein Bastard und man sieht ihn, er startet erstmal damit, dass er sich in einem Club wiederfindet, wo irgendeine Wessi-Braut, ja, ich habe nicht recherchiert, was da wieder geklaut wurde. Also die Lippen singt ganz schlecht einen Funk-Song, Soul-Song, so ist es, in einem Club, in einem asiatischen Club, ja, und das ist eigentlich nicht seine Braut und dann eskaliert es da und Chop Suey macht alle platt im Club und wird dabei dann aber von seinem Großvater geweckt. Alles war nur ein Traum, er ist überhaupt kein Kämpfer, sondern arbeitet als Küchengehilfe neben seinem Großvater in einem philippinischen Restaurant, und weil er gerade schrecklich gerade beim Kampf aufgeweckt wird, ist er noch gerade in diesem Modus und wirkt dabei ein Huhn, was eigentlich als Suppenhuhn angedacht ist. Und ja, sein Opa sagt ihm halt, ey, wir müssen wieder in die Arbeit gehen. Und Chop Suey stellt sich halt, ja, lebensnotwendige Fragen. Warum heißt er so? Warum ist er nicht Bruce Lee? Das ist sein großes Idol. Und da sieht man dann auch gleich, dann sieht man auch immer wieder Rückblenden und Einblendungen von Bruce Lee und ja, typischen Szenen. Und sein Großvater hat Mitleid mit ihm und bereitet ihm ja ein Essen vor nach einem geheimen Rezept, was erstmal nicht die Vorzugswahl für uns wäre in einem Restaurant. Sieht ziemlich komisch aus. Chop Suey stopft sich trotzdem rein und ist so unglaublich energiebeladen, dass er eben davon träumt, Bruce Lee zu sein, sein großes Idol, und fängt dann auch an, entsprechend zu trainieren. Ja, da hören wir dann auch mal wieder den Song King of Kung Fu von Candy. Wir hatten es eingangs schon erwähnt. Das deutsche Cover ziert dann auch Ramon Zamora in einem gelben Anzug mit den schwarzen Streifen. Die hat er, glaube ich, hier in dem Film gar nicht an. Ja, ist mir jedenfalls irgendwie nicht mehr so präsent geworden. Eine dramatische Wendung nimmt der Film am Anfang natürlich, als wenn der Großvater stirbt und sich Chop Suey dann auf den Weg ins große Manila macht, weil seine Tante hat dann nämlich einen Job für ihn. Und Seine Tante hat nämlich natürlich ein Restaurant, was sie da betreibt. Und das Restaurant wird erpresst. Ja. Und wenn man jetzt die Tante einfach gegen Onkel austauscht, dann haben wir nämlich hier 1:1 die Story, wie bei Die Todeskralle schlägt wieder zu von 1972 mit Bruce Lee. Also hier, ja, nächster Trope.
Ja, passt. Ja,
der fiese Gangsterchef Jackson, ja, hier muss ein Desi herhalten für einen Syndikatschef, der erpresst nämlich ganz viele Restaurants in Manila mit verschiedenen Beteiligten, und gegen den gilt es natürlich jetzt zu kämpfen. Und irgendwie, boah, also die Story, die wirkt auf dem Blatt Papier jetzt auch erstmal einfach, aber ich kam da auch bei diesem Film immer so schnell irgendwie raus. Und hier steht natürlich auch die Action im Vordergrund. Und Ramon Zamora war schon auch ein Kämpfer, aber er hat jetzt nicht die Bruce Lee-Qualitäten wie eben die anderen Klone, Bruce Lai, Bruce Lee oder Dragon Lee und so weiter. Das merkt man. Deswegen, ich will hier nicht spoilern, aber deswegen driftet der Film dann auch in den philippinischen Dschungel ab, wo dann der Showdown stattfindet, und da wird dann natürlich auch eher mit, der wird dann eher mit Handfeuerwaffen und Maschinengewehren gekämpft. Also kein typischer Bruce Lee-Klon, aber hier, ja, die Referenz zur Story, immer wieder Einblendung, der Song, ja, das macht They Call Him Chop Suey auch zu einem Bruce Lee-Klon. Mehr habe ich nicht zu erzählen inhaltlich. Habe ich irgendwas Wesentliches aus deiner Sicht vergessen, Dennis, was du unbedingt erwähnen möchtest?
Ich habe gerade kurz recherchiert. Die US-Fassung, die ich gesehen habe, ging 95,5 Minuten.
Oh, wow. Haben sie noch mehr Bruce Lee reingeschnitten.
Ja, wurde ja auch 1983 indiziert, 2008 wieder freigegeben in Deutschland.
Ah ja,
ist jetzt FSK 18.
Dann bitte, liebe deutsche Filmlandschaft, bringt diesen Film nochmal in anständiger Qualität raus. Ich habe nämlich nur die räudige DVD und habe dafür nicht wenig Geld ausgegeben, weil, ja, ziemlich selten auf dem DVD-Markt.
Ja, und die Seltenheit erkennt man ja auch ganz gut in der Anzahl der Bewertungen, weil das ist echt einer für die Most Obscure-Liste.
Voll, dann mache ich die doch gleich. Ja, IMDb 5,7. Gerade mal 24 Leute haben den Film auf IMDb bewertet. Metascore ist man auch hier wieder an der falschen Adresse. Letterboxd auch, gibt's nicht. Haben zu wenig bisher bewertet. Ich glaube,
46.
Du hast 46. Ich glaube, du hast den schon bewertet, ne? Ab wann geht's los mit oder gelockt zumindest, nicht bewertet?
Ich habe ihn gelockt, ja. Ich weiß nicht, ab wann es da losgeht. Das ist auch irgendwie gefühlt immer unterschiedlich, ah, okay. Weil ich habe manche Filme, die haben eine Durchschnittsbewertung, die haben aber weniger Locks als andere. Also irgendwie.
Ach so.
Ja, so richtig habe ich das noch nicht durchdrungen, aber.
Ja. Vielleicht passiert es ja bei mir, wenn ich den dann logge. Habe ihn noch nicht gelockt. Ich werde ihn mit 4,5 dann loggen.
Ja, ich mit 5.
Lustig. Immerhin kommt man bei der Doku hupen. Ja, abgefahren. Ja, und wenn wir schon bei Bruce Lee sind, darf ich einläuten zu unserer Top 3?
Na, wir könnten ja mal kurz noch eben sagen, welcher unser Lieblingsklon von Bruce ist. Bei mir ist es Dragon Lee geworden am Ende.
Okay. Ja, ich mag so eine gewisse Bodenständigkeit, und für mich wirkt er einfach Bruce Lai, L.I. am sympathischsten, aber dicht gefolgt von Dragon Lee. Also was der, den haben sie ja dann auch in der Doku als Interviewpartner, ja, wie der aussieht, alter Schwede, ey, mit dem würde ich mich nicht anlegen wollen. Und wenn der noch ansatzweise diese Muskeln am Körper hat, die er bei seinen 70er-Jahre-Film am Start hat, alter Schwede, ey.
Ja, das ist schon beeindruckend. Ja, aber dann leite gerne mal über in unsere Top 3.
Ja, passt gut, dass wir Bruce Lee Klonlieblinge haben. Oh ja. Es gibt ja unglaublich viele Lees, und auch wir bewegen uns ja in einem Umfeld, wo es einen ziemlich bekannten Lee gibt, ja, Lee Richter. Den haben wir natürlich emotional auf unserer Platz 1, wenn es darum geht. Wer ist denn unser Lieblings-Lee?
Ja. Da muss man natürlich Lee nennen.
Ja, haben wir beide nicht gemacht, weil da wäre klar, wir hätten auf der 1 dann klingeln müssen. Ja, im Herzen tragen wir Lee immer mit. Vielleicht haben wir ein paar andere mitgebracht. Wir haben definitiv unsere Top 3 der Lieblings-Lees am Start.
Ich bin gespannt, ob wir Doppelungen haben. Ich gehe fest davon aus. Ja. Bei einem bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher.
Okay. Magst du starten?
Ja, ich starte mal mit der 3 mit A. Lee Ermey, Gunnery Sergeant Hartman aus Full Metal Jacket.
Sehr geil.
Oder auch hatten wir hier in Siege of Firebase Gloria am Start. Ein echter Vietnam-Veteran, ein kerniger Gewinn für jeden Film, möchte ich ihn mal nennen.
Mhm.
Den sehe ich sehr, sehr, sehr gerne. Deswegen musste ich ihn einfach mitbringen, weil auch für diese legendäre Rolle.
Finde ich richtig cool. Ich hatte ihn auch ganz kurz auf dem Zettel, nachdem er, okay, ich nimm mal den Leute, ja, die mehrere super Filme rausgebracht, also bei mehreren Filmen mitgewirkt haben, die ich einfach sehr, sehr mag. Und habe auf meiner Top 3 entsprechend Stan Lee.
Oh ja. Ja, der ist zu nennen.
Ich hatte schon gehofft, dass du ihn nicht drauf hast, ja. Deswegen repräsentativ auch für dich natürlich. Stan Lee am Start, der berühmte Marvel-Zeichner, Erfinder. War Spider-Man, ne? Hat er doch erfunden, glaube ich, entwickelt, gezeichnet.
Ja, ja, ich glaube.
Und immer mal wieder natürlich noch zu deinen Lebzeiten diverse Gastauftritte in verschiedenen Marvel-Filmen. Ja. RIP.
Ja. Ein großer Held. Ja, ich habe auf der 2 auch jemanden, der mich schon mein Leben lang begleitet und ähnlich wie Ali Ermey eine absolut wiedererkennbares Gesicht hat und auch ein richtig kerniges Gesicht hat, und zwar Lee Van Cleef. Und den finde ich in jeder seiner Rollen irgendwie geil, aber natürlich vor allem in The Good, The Bad and The Ugly.
Sehr geil. Also richtig cool. Du hattest eingeleitet und ich dachte, ach scheiße, du bringst jetzt den, den ich auch auf meiner Top 2 habe. Ich hatte auch Lee Van Cleef kurz auf meiner Liste, weil ich ihn einfach auch in die Klapperschlange liebe. Ja,
ja, also eigentlich echt in allem. Ich meine, ja, in dem Dollarfilm ist er am Start, in High Noon ist er dabei.
Ja.
Big Combo hatten wir ihn hier in der Filmfolge, mit der Folge mit Hoffi. Ich habe einige Filme von ihm gesehen. Kansas City Confidential war ja auch am Start. Death Ride the Horse habe ich von ihm gesehen. Also ich sehe dieses Gesicht einfach gerne, wenn der dabei ist. Das ist immer ein Gewinn.
Ja, apropos Gesicht und unglaublich viele Filme gedreht. Ja, auch wir haben mal ein Hammer-Special rausgebracht, wo er natürlich mit am Start war. Auch Herr der Ringe ist ohne ihn undenkbar. Die Rede ist von Christopher Lee.
Perfekt, das ist auch meine 1, das passt gut.
Sehr schön.
Ja, Christopher Lee darf da natürlich nicht fehlen. Ein legendärer Mensch. Und ey, kannst du Count Dooku reinzählen. Ich mag
ja,
Count
Dooku
als Figur. Er hat leider das Pech gehabt, dass er in minderwertigen Filmen mitspielen musste im Star Wars-Universum. Aber Count Dooku ist ein cooler Charakter, spätestens mit Clone Wars dann nochmal. Also mit der Serie. Sehr cool geworden. Christopher Lee gehört auf diese Liste.
Voll. Ich wollte noch jemand anderes raufpacken und deshalb ist auf meiner 1, nee, was heißt jemand anderes? Das ist ein Schwachsinn, was ich manchmal raushaue. Ich wollte auch noch einen Regisseur hier raufhauen, der mich auch einfach mit teilweise seinen Filmen geprägt hat. Nicht alles, was er filmisch angefasst hat, ist Gold geworden, aber zumindest gute Unterhaltung, manchmal absolute Top-Unterhaltung, und ich feiere einfach auch als Persönlichkeit Spike Lee. Ja, deswegen auf meiner Platz 1 der Lieblings-Lees.
Ja, den kann man aufgrund seiner Filme durchaus nennen. Ich fand ihn ja mit einigen Aussagen sehr, gerade so zu Django und so, ein bisschen kontrovers manchmal. Ja. Manche Filme natürlich auch. Er hat Oldboy verbrochen, das Remake, das werde ich ihm leider für immer übel nehmen.
Oh, das habe ich voll verdrängt. Scheiße. Ja.
Also er hat in letzter Zeit nicht viel gemacht.
Also der mit Josh Brolin in der Hauptrolle, oder? Ist es der?
Ja, genau, ja, der ist das. Ja. Der hat in letzter Zeit eine Menge gemacht, was mir überhaupt nicht gefallen hat, aber für sein frühes Filmwerk legendär.
Ja, ja, und wenn man, wenn Frau, Mann, wie auch immer, bei einem, die mal gucken möchte, man kann ja auch einschränken auf Stars, heißt es, glaube ich, oder Promis oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall kriegt man halt dann die Personen und nicht Firma gelistet. Und wenn man da nach Lee sucht, es ist unendlich. Ja, natürlich. Ja. Also, vielleicht ist ja in eurer persönlichen Top 3 eine Jamie Lee Curtis dabei. Ja, oder ein Tommy Lee Jones oder ein Lee Marvin oder ein Lee Majors oder eine Greta Lee, um mal ja, in modernere Zeiten zu wechseln. Die hatten wir ja letztens auch erst bei Tron Ares zum Beispiel. Ja. Sei viel mehr genannt für Past Lives, würde ich sagen. Oder natürlich haufenweise koreanische Filmschaffende. Ja, Lee Byung-hun aus Bittersweet Life ist so, ja, auch ein super Schauspieler, finde ich. Oder Lee Jung-jae aus Squid Game, der die Hauptrolle da spielt. Ja, die Liste ist endlos. Also wenn ihr da noch weitere Lieblings-Lees hast, mich interessiert das ja sehr.
Es gibt, ich hätte nicht gedacht, wie viele Lees es gibt. Meine Fresse. Ja.
Achso, und welchen, wie wir gerade gar nicht benannt haben, ist Ang Lee. Ja.
Stimmt, der auch noch. Es ist schon wirklich Wahnsinn, wenn man Lee eingibt, wie viele krass bekannte Menschen reinkommen.
Lee Pace kann man auch
noch
benennen.
Stimmt, auch noch. Ja.
Und Bruce Lee haben wir natürlich außen vor gelassen, weil das war ja das Thema hier überhaupt der Folge.
Ja, der Bruce Lee wäre sonst natürlich bei mir drauf.
Ja, absolut.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir es rund.
Mhm.
Eine liebliche Folge. Ja, machen wir einen Sack zu, oder?
Jawohl.
Heia! Thank you.